Hallo und herzlich willkommen zur 220. Folge von To Read or Not to Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Habe ich das ja so einigermaßen hinbekommen, trotz der langen Pause? Ich erkläre jetzt mal, warum so eine lange Pause war. Ich habe Bücher gelesen in der Zwischenzeit für einen anderen Podcast, die ich aber erst hier selber vorstelle, wenn sie in dem Podcast gelaufen sind. Das eine Buch ist in dem anderen Podcast gelaufen, das werde ich jetzt wohl relativ zeitnah als nächstes vorstellen. Und das nächste wahrscheinlich dann auch relativ zeitnah, weil das dann auch demnächst erschienen sein wird. Futur 2 oder so. Also es gab jetzt aus diesem Grund zwei Bücher gelesen, dann noch ein drittes Buch, also das, was ich heute vorstelle, habe ich dann gelesen. Warum, erzähle ich gleich beim Buch. Ja, und jetzt kann ich ganz viele Bücher ganz kurz ineinander vorstellen. Und dann dann müsste ich eigentlich auf meinen Backlog zurückgreifen, also in meine Bücherkiste greifen und irgendwelche alten Bücher, die da schon ewig drauf warten, gelesen zu werden. Aber dann war da irgendwie so ein Ereignis gestern und plötzlich, plopp, habe ich 4 neue Bücher. Ich hatte Geburtstag. Ja, und nun habe ich 4 neue Bücher. Das heißt, es ist erstmal wieder Lesestoff gesichert für die nächste Zeit. Ich werde demnächst auch, gibt es wieder eine Aufnahme geben von der Monatslese, von dem anderen Podcast, wo ich auch mitmache und so. Also es gibt genug zu hören. Ja, das so ein bisschen Erklärung, was so passiert ist seit der letzten Aufnahme. Was auch passiert ist seit der letzten Aufnahme, ist, dass Frau Mara Pfeiffer, im Internet bekannt als Wortpiratin, die hat sich geschieden. Und jetzt könnt ihr sagen, was interessiert mich, wenn eine Mara Pfeiffer, ja, Mara Pfeiffer, von der habe ich, ich meine, 2 Bücher hier im Podcast schon vorgestellt. Und von ihrem jetzt Ex-Mann Alexander Pfeiffer, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sogar, glaube ich, 3 Bücher. Ja, glaube ich, 3 Bücher vorgestellt. Ja, also wie gesagt, das fand ich dann schon bemerkenswert, wenn sozusagen ein Autorenehepaar sich trennt, ja, von denen ich, wo ich von beiden Teilen dieser ehemaligen Hochzeit ist es nicht, Heirat auch nicht, Ehe. Das war das Wort, was mir fehlte. Ja, von der dieser ehemalige Ehe. Ja, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken, dass es ehemalige Eheleute sind. Ja, das nur so, weil es mir halt durch Zufall im Internet über den Weg gelaufen ist. Gut, genug der Vorrede, kommen wir zum Buch. Das Buch hat den Titel Dead Zone. Musste ich jetzt denken an Dead Show. Und der Titel auf Deutsch Das Attentat. Im Original The Dead Zone. Wichtig, mit The davor, im Deutschen nur Dead Zone. Ohne Untertitel im Original. Im King Biggie findet man das Buch unter Das Attentat, obwohl das nur der Untertitel ist. Es ist quasi ein, hier habe ich noch notiert, ein königliches Frühwerk. Diesen Folgenuntertitel habe ich zum Glück nicht verwendet. Der Untertitel, den ihr seht zur Folge, ist Gabe oder Fluch, das erklärt sich dann später. Erscheinungsdatum, und jetzt wird's historisch, August 1979 im englischen, amerikanischen Original. Auf Deutsch ist es erschienen 1981 in einer gekürzten Übersetzung. Ich mich frage, wer entscheidet denn da, was gekürzt wird? Also es gibt von 1981 eine deutsche Version gekürzt. Ich habe aber gelesen, die Version, die ich gebraucht gekauft habe, die auch schon sehr vergilbt ist und auch so riecht, von 1987. Also die erste deutsche, steht hier auch vorne, erste vollständige deutsche Ausgabe. Genau, im Heine Verlag ist die erschienen. Die dann auch gleich erzählen, was dann noch alles von Stephen King bzw. Richard Bachmann im Heine Verlag schon erschienen ist. Also es ist ein relatives, deswegen habe ich ursprünglich das hier geschrieben, relativ frühes Werk von Stephen King. Apropos Autor, Stephen King, Jahrgang 47, braucht man nicht viel zu machen, US-amerikanischer Schriftsteller, Horrorromane, dies, das, anderes. Übersetzer, das finde ich ganz interessant, ist Joachim Körber, weil, also warum ist es, ich lege ja schon Wert darauf, auch die Übersetzer namentlich zu erwähnen. Übersetzungen sind so eine Sache. Ich war ja jetzt in dem Stephen King Podcast zu Gast. Die haben da so sagen, es gibt gute und schlechte Übersetzer. Joachim Körber weiß ich nicht. Geboren 1958 in Karlsruhe. Deutscher Übersetzer, Verleger, Herausgeber und Schriftsteller. Ne, zu jedem genannten gibt es natürlich den Wikipedia-Artikel verlinkt. Ja, und was hatte ich gesagt? Heine Verlag, habe ich schon gesagt. Und wie bin ich jetzt zu diesem Buch gekommen? Also, jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Ich habe dieses Buch schon mal gelesen. Ich habe es jetzt nicht Reread genannt, wie bei dem anderen Buch, weil ich es nicht im Podcast vorgestellt habe, weil das muss schon Jahrzehnte, würde ich sagen, her sein. Ich glaube nicht, dass ich es Ende der 80er gelesen habe. Könnte theoretisch sein. Ich habe in meiner Jugend viel Stephen King gelesen. Theoretisch kann ich das Buch, gut, 81 habe ich es nicht gelesen, vielleicht habe ich es tatsächlich Ende der 80er, Anfang der 90er gelesen. Ich weiß es leider nicht mehr, aber ich habe dieses Buch definitiv schon mal gelesen. Und ich wollte es unbedingt nochmal lesen. Warum? Für den anderen Podcast, für den König, Bube, Dame, Gast Podcast, habe ich ja schon gelesen das Buch Gwendys Wunschkasten, hieß das Buch. Und jetzt für die nächsten Folgen, die demnächst jetzt parallel, die eine ist schon erschienen, die andere erscheint noch, habe ich die beiden anderen Bücher, das ist nämlich eine Trilogie, Gwendys Zauberfeder und Gwendys letzte Aufgabe gelesen. Und wenn ich diese Bücher vorstelle, wird sofort klar, wieso ich an dieses Buch denken musste, weil in beiden Büchern entwickelt Gwendy, oder sie hat eine Fähigkeit, die der Fähigkeit von dem Johnny, der Hauptfigur, in diesem Buch entspricht. Und ich habe schon öfter mal an dieses Buch gedacht, aus anderen Gründen, zu denen wir noch kommen. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt der Grund, ich will nochmal dieses Buch lesen, weil diese Referenz, diese Querverweise auf in diesen recht aktuellen Büchern auf dieses uralte Buch von Stephen King, wollte ich wissen, habe ich das jetzt nur so aus der Erinnerung, ist das richtig oder falsch? Das Buch ist Stephen Kings Sohn Owen, geboren 1977, gewidmet. Ich meine, das ist sein zweiter Sohn, nicht sein erster. Und ich werde auch sehr detailliert auf den Inhalt eingehen. Also es ist quasi hier Spoiler Alert, weil es halt wichtig ist, weil ich da halt, ja, weil es halt ein Buch ist. Ich kenne ja nicht alle Bücher von Stephen King, aber dieses Buch ist irgendwie hat sehr viel Zeitgeschehen auch in sich drin. Also, ne, bezogen, wann es spielt, wann es geschrieben wurde. Also es spielt ungefähr so in den Jahren, in den 9 Jahren, bevor es erschienen ist. Mit einem Sprung, Zeitsprung, das werdet ihr dann merken, wieso. Und es sind so eigentlich Handlungsstränge ist das Wort, was mir fehlt. Es sind zwei Handlungsstränge, die dann irgendwann zusammenfließen. So, erstmal gibt's einen Prolog. Da wird erzählt, wie Johnny, also die Hauptfigur ist Johnny Smith. Das ist ganz bewusst von Stephen King so gewählt. Das ist ja so Johnny Smith oder John Smith ist ja so dieser Standardname, wie bei uns Hans Müller, Hans Meyer, Otto Normalbürger. Also wirklich so, na, dafür gibt's noch einen speziellen Begriff im Amerikanischen. Aber das ist halt so ein Allerweltsname. Und Johnny hat, als er 6 Jahre alt ist, einen Unfall auf dem Eis, auf dem zugefrorenen See, wird am Kopf hart getroffen und hat dann so eine erste Vision. Er ist ihm nicht so bewusst, er stammelt da irgendwas vor sich hin. Und später wird dem Leser klar, weil dann ein Ereignis beschrieben wird, was später passiert, dass das, was er da vor sich hingestammelt hat, dass das quasi eine Vorhersage von diesem Ereignis war. Es war nur nicht sehr so konkret. Er sagt irgendwas von nicht überbrücken die Säure. Ja, und was passiert irgendwie Wochen, Monate später? Jemand überbrückt die Batterie von seinem Auto und macht dabei einen Fehler, so dass die Batterie irgendwie, dass da Säure rausspritzt. So, und das hat Johnny als 6-Jähriger, nachdem er am Kopf hart getroffen wurde, vorhergesehen. Damit ist eigentlich das Setting dieses Buchs gesetzt. Parallel, mehr oder weniger zeitlich parallel, wird ist eine andere Person, sozusagen der Antagonist, könnte man fast sagen, in diesem Buch beschrieben. Das ist nämlich Greg Stilson. Zu der Zeit, Johnny 6 Jahre, das war 1953. Greg Stilson 22 Jahre, 2 Jahre später 55. Also da haben wir schon mal einen deutlichen Altersunterschied. Er ist Bibelhändler, das heißt, er fährt mit dem Auto durch die Gegend und versucht Leuten, gläubigen Menschen, die Bibel zu verkaufen in verschiedenen Ausführungen. Billig, teuer, edel und so weiter. Es wird dann nebenbei erwähnt, er verkauft auch das Buch Die kommunistisch-jüdische Verschwörung gegen unsere Vereinigten Staaten. Was natürlich nicht sehr, christlich ist ist natürlich zu der Zeit 53, es kommt später natürlich auch McCarthy kommt natürlich noch. Und worum es, also weshalb das erzählt wird, es wird nicht erzählt, wie er jetzt bei jemandem klingelt und in die Bibel verkauft, sondern wie er zu einem wohl zu einem leeren Wohnhaus kommt, wo keiner da ist, und dann kommt halt ein Hund und kläfft ihn an, und ihn pisst das so sehr an, dass er den Hund zu Tode tritt, prügelt. Ja, er tritt. Und das wird dann auch beschrieben, was da in seinem Kopf vorhin geht. Man merkt, okay, das ist der Böse in diesem Buch. Das wird dann sofort klar. So wie der, mit was für einer Gedankenwelt er diesen Hund umbringt, was er dabei für Gedanken hat, und er fühlt sich auch zu höherem Berufen. Naja, ja, ich habe hier auch, sehe ich gerade, Wikipedia-Artikel, McCarthy-Ära, ne, ist dann auch verlinkt. So, erster Teil, das Glücksrad. Das ist Oktober 1970, Johnny ist mittlerweile 23, er ist ein, ich habe es gesagt, unkonventioneller Lehrer, also eher so der lockere, kumpelhafte Typ, der trotzdem, ja, es schafft, dass die Schüler, nicht im Unterricht Blödsinn machen, sondern brav da sitzen und dem Unterricht folgen. Seine Freundin, seine so der Level, ich habe hier geschrieben, er geht mit, ne? Das beschreibt es am besten mit Sarah Bracknell. Das ist auch eine Lehrerin an derselben Schule, an der Cleves Mills High. Sie hat eine sehr unglückliche Beziehung mit einem Dan hinter sich. Das wird sehr stark beschrieben. Ist sich noch nicht sicher, was das mit Johnny jetzt ist, wird, ne? So sind sie schon zusammen und wie geht's weiter? Und sie gehen auf den Rummel, / Kirmes in Hamburg. Dom ist jetzt gerade wieder angefangen. Sie fahren Karussell, essen Hotdog und dann wollen sie eigentlich schon gehen und dann ist ein Glücksrad. Und Johnny sagt nur, oh komm, lass mal hier spielen. Und dann ist es halt so, dass irgendwas mit ihm passiert. Also er fasst sich immer so an den Kopf, seine Augen sollen angeblich ihre Farbe ändern. Sarah weiß aber nicht, ob sie sich das einbildet, weil ihr ist speiübel, sie schiebt das auf einen Hotdog. Vielleicht ist es aber auch, dass da gerade irgendwas Komisches passiert. Und Johnny hat da wieder so, ja, wohl auch so Vision. Der sagt halt mehrfach hintereinander die richtige Zahl vorher, so dass er am Ende sehr viel Geld gewinnt. Nur weil es Sarah so schlecht geht, fährt er sie nach Hause und mit ihrem Auto und fährt dann mit dem Taxi. Und eigentlich, das hat man so als Leser aus Sarahs Gedanken mit, war ihr der, so nach dem Motto, wenn er mich heute fragt, dann passiert es halt, ne? Könnt ihr euch denken. So passiert es eben nicht und er fährt mit dem Taxi nach Hause. Und da gibt es einen schweren Unfall, weil, ne, Straßenrennen, zwei Autos nebeneinander auf einer, für jeden, also Gegenverkehr rammt das Taxi, er wird schwer verletzt und liegt dann im Koma. Ja, 4,5 Jahre. Und ich habe mir hier noch ein paar Sachen notiert, weil sie, als sie, bevor sie sich hinlegt, nimmt sie, wird beschrieben, dass sie eine Flasche Pepto-Bismol trinkt. Und nun kann man sich aus dem Kontext denken, dass das irgendwas ist, was ihrem Magen hilft, weil ihr übel ist. Und das ist jetzt so, das zog sich so durch. Ich weiß, ich habe das Buch vor Jahren, prä-Internet habe ich das Buch gelesen. Und ich sag mal so, damals habe ich wahrscheinlich Pepto-Bismol gelesen, habe mir gedacht, naja gut, wird irgendwas für den Magen sein. Heute kann ich es googeln, DuckDuckGo suchen, ihr wisst, was ich meine. Ja, und man findet eben auf irgendeiner deutschen Version einer englischen Nahrungsergänzungsmittelseite findet man halt Pepto-Bismol in so Flaschenform. Das ist es ist halt was für den Magen, aber ist so in Deutschland halt nicht bekannt. Und das ist halt das Problem. Es werden ganz viel in diesem Buch so Referenzen, Kulturreferenzen gemacht oder amerikanische Produkte erwähnt, also wenn ich mich richtig erinnere, Stephen King macht das gerne. Also der redet dann nicht von, er benutze sein Tablet, sondern er benutze sein iPad. Nicht, weil er jetzt iPad so geil findet, aber weil er nennt immer spezifische Produkte und benutzt nicht den allgemeinen Begriff. So, nun weiß natürlich jeder, was mit dem iPad gemeint ist, aber Pepto-Bismol habe ich damals bestimmt nicht gewusst. Gut, ja, ich habe hier jetzt nochmal wieder einen Schritt zurück. Der Taxifahrer. Während sie fahren, ist der Taxifahrer in einer Tour am Reden, so dieses Klischee des, ne, ständig vor sich hin sabbelnden Taxifahrers. Und da sagt er was über langhaarige Jugendliche, weil das ist natürlich die Zeit, ne, wir waren ja jetzt 1970, ne, wir haben wir haben schon den Vietnamkrieg, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben, ne, so McCarthy Area, wir haben eben Studenten und so weiter und so fort und eben, ja, langhaarige sonst irgendwas. Und wieso habe ich jetzt hier eigentlich, ich habe mir hier eine Seite notiert, aber es ist hier keine Markierung. Wobei, das sind meine alten Markierungen, die kleben nicht mehr so gut. Also, was er, welche Stelle er jetzt hier hatte, ach, das ist er, ich habe die Stelle gefunden. Genau, und was machen Sie, wenn ich fragen darf, sagte der Taxifahrer, nachdem er über langhaarige Jugendliche gelässert hat, ich unterrichte an der High School in Cleves. Ach ja, dann wissen ja, was ich meine, also mit den Langhaarigen. Was zum Teufel ist nur in die heutigen Kinder gefahren? Und dass es jetzt kommt, steht nicht in Anführungszeichen, das heißt, er sagt es nicht, er denkt es, also Johnny denkt es nur. Nun, Sie haben einen verdorbenen Hotdog namens Vietnam gegessen und eine Dosis Leichengift abbekommen. Ein Mann namens Lyndon Johnson hat ihn Ihnen verkauft. Darum gingen Sie zu diesem anderen Mann, verstehen Sie, und sagten Sie ihm, Herrgott, Mister, mir ist zum Kotzen. Und dieser andere Mann, der Nixon hieß, der sagte, und ich weiß, wie man das heilen kann. Esst noch ein paar Hotdogs. Und das ist in die Jugend Amerikas gefahren. Wie gesagt, nur seine Gedanken. Weiß ich nicht, sagte Johnny. Ne, also Stephen King nimmt hier so ein bisschen auch durch die Figur so ein bisschen, ja, kommentiert er den Vietnamkrieg, der, ich habe es mir hier notiert, von 55 bis 75 geht, also quasi vom Anfang des Buches bis, kann man sagen, bis zum Ende des Komas von Johnny. Weil wie gesagt, 70 Unfall, 4,5 Jahre Koma, sind wir ja irgendwo 75. Gut, dann habe ich mir noch notiert, ob das Glücksrad ein Verweis auf K ist. Das ist jetzt wieder Stephen King Lore. Es gibt da K ist ein Rad. Ja, da muss man. Ich bin ja selber nicht so tief in diesem ganzen Stephen King Universum drin. Ich weiß, es gibt den dunklen Turm, es gibt den scharlachroten König, es gibt die Balken und so weiter und so fort. Und das sind halt Sachen, die sich so wirklich durch das ganze Stephen King Universum durchziehen. Und deswegen, Glücksrad bei Rad, denkt jeder Stephen King Hardcore-Leser, Leserin an K ist ein Rad. Wir lernen dann Johnnys Eltern kennen, dadurch, dass sie eben über den Unfall informiert werden, ihres Sohnes. Der Vater, Herbert, also Herb immer nur genannt, ist Ende 40 und Zimmermann, also so ein rustikaler Kerl. Die Mutter, merkt man sehr schnell, ist an der Schwelle zum religiösen Wahnsinn. Also die ist tief religiös, aber schon so wirklich an der Stufe Grenze zum religiösen Wahnsinn, die natürlich darin sofort sieht, oh, das ist eine Strafe, weil, was weiß ich, weil du nicht immer mit zur Kirche kommst, sagt sie zu ihrem Mann sowas in der Art. Sarah erfährt dann von einer Kollegin durch ein Telefonat, durch einen Anruf von Johnnys Unfall. Sie fährt ins Krankenhaus, trifft dort auf Johnnys Eltern. Da tickt die Mutter fast aus und nach dem Motto, ach, du bist die Freundin und ihr hattet doch, hatten sie ja nicht. Ne, für die ist das alles Sünde. Herb kann sie kaum, also die Vera, seine Frau, kaum unter Kontrolle halten. Muss dann immer mit strengem Blick und Worten sie versuchen, so ein bisschen wieder einzufangen, weil die hat eben auch kein Problem, dass da andere Leute sind, wenn sie da irgendwie ihre religiösen Ausführungen macht, lautstark. Dann werden sie alle drei von einem Arzt in dessen Büro gebeten. Und dann macht der Arzt sich allen Ernstes eine Zigarette an. Und das ist so, dass dann denkt so, oh ja, gut, das war 1970, da war es noch selbstverständlich, dass ein Arzt im Krankenhaus in seinem Büro sich eine Zigarette anmacht. Also ich werde nicht sagen, Ärzte dürfen nicht rauchen, sie sollten es vielleicht nicht im Krankenhaus tun und vor Patienten oder Angehörigen. Ja gut, dann gibt's ein Telefonat ein paar Tage später zwischen Herb und Sarah. Herb erzählt von Veras, also von seiner Frau, dem zunehmenden Wahnsinn. Die glaubt nämlich auch so an solche Erzählungen wie UFOs werden die Gläubigen retten, wenn das jüngste Gericht kommt. Und da wurde mir klar, das gab's halt auch schon 1970. No. Solche Vorstellung von UFO, also ja gut, UFO-Glaube gibt es ja schon länger. Im Dezember müssen die Eltern dann staatliche Leistungen beantragen, weil der Sohn halt immer noch im Krankenhaus liegt. Das kostet natürlich Geld. Ihre Ersparnisse sind aufgebraucht. Das ist ein großes Problem für Herb, also ne, der so als so nach dem Motto hat immer mit seiner Arbeit alles selber erarbeitet, mit seiner Händearbeit und muss jetzt staatliche Leistungen annehmen. Vera hat, habe ich hier geschrieben, ganz andere Sorgen, in Anführungszeichen. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier das Lesezeichen richtig habe. Genau. Ach ja, oh Gott. Vera abonnierte 3 neue Zeitschriften, die in unregelmäßigen Abständen mit der Post kamen. Alle 3 waren schlecht gedruckt und die Illustrationen hätten von begabter Kinderhand stammen können. God's Sorcerers, The Coming Transfiguration und God's Psychic Miracles. Das immer noch allmonatliche eintreffende The Upper Room lag manchmal 3 Wochen ungeöffnet herum, aber die 3 anderen las sie, bis sie zerflattert waren. Sie fand zahlreiche Stellen darin, die mit Johnnys Unfall in Zusammenhang zu stehen schienen. Diese Kleinodien las sie ihrem erschöpften Mann beim Abendessen mit einer schrillen, durchdringenden Stimme vor, die vor Aufregung bebte. Herb stellte fest, dass er sie immer häufiger bat, endlich still zu sein. Manchmal brüllte er sie sogar an, mit diesem Mist aufzuhören und ihn in Ruhe zu lassen. Wenn er das tat, bedachte sie ihn mit leidenden, teilnahmsvollen und verletzten Blicken, dann schlich sie nach oben, um dort ihre Lektüre fortzusetzen. Sie fing an, Briefwechsel mit den Zeitschriften zu führen. Sie korrespondierte mit den Verfassern der Artikel und mit anderen Brieffreunden, welche ähnliche Erlebnisse in ihrem Leben gehabt hatten. Und das ist so, ja, das ist, wenn du halt so irgendwie so in so eine, irgendwas mental in irgendeine Richtung abdriftest und noch kein Internet existiert, dann schreibst du halt Briefe an Gleichgesinnte. Genau, dann Sommer 1971, da wo ich geboren bin. Greg Stilson ist mittlerweile Versicherungsmakler, angesehener Bürger. Hat, glaube ich, auch schon irgendeine Funktion in der Stadt und hat dann irgendwie so einen Nazi-Rocker bei sich im Büro, der wohl in der Verkehrskontrolle mit ein bisschen Drogen erwischt worden ist. Und der, naja, der, dieser Nazi-Rocker, ich habe mir, Allison heißt er, glaube ich, der hat, nimmt den Greg Stills nicht ernst, bis der dann irgendwie eine Vase haarscharf an ihm vorbei gegen die Wand schmettert. Dann merkt er, okay, dieser Typ ist, mit dem ist nicht zu scherzen. Und der sagt, und Greg Stilson sagt dann so, ja, wir haben diese Drogen gefunden und dafür könnte ich dich einsperren lassen. Also er hat, wie gesagt, irgendeine Funktion in der Stadt und erzählt ihm diese Maus-Löwe-Dorn-Fotofabel, also diese Fabel von der Maus, die einen Löwen, der irgendwie, der Löwe frisst die Maus nicht und dafür zieht sie ihm später einen Dorn aus der Pfote oder war die Reihenfolge andersrum. Jedenfalls, ja. So nach dem Motto, ich lass dich jetzt laufen, aber dafür bist du mir einen Gefallen schuldig. Für seine Pläne, die Greg Stilson ja schon früh irgendwie zu höherem Beruf. Und später fiel mir da dieser Nazi-Rocker, also der wird wirklich so beschrieben mit Hakenkreuz-Tattoo am Hals und so. Und irgendwann dachte ich so, das erinnert mich tierisch an diese Nazi-Rocker von Breaking Bad. Da waren ja auch die Leute, die, jetzt habe ich mir das gar nicht mehr, kriege ich das gar nicht mehr zusammen, die von ja, von Walter White beauftragt werden, die Zeugen, die im Gefängnis sitzen, alle zeitgleich zu töten. Genau, das war ja diese Nazi-Rocker-Bande, die ja am Ende dann noch ganz andere Rollen haben. Aber daran haben die mich erinnert, jedenfalls der Anführer. Also in beiden Fällen sind es halt die Anführer. Ja, im Juli 1972 heiratet Sarah dann einen Walt Hazlitt, weil sie halt nicht direkt Johnny aufgegeben hat, aber sagt, wie lange soll ich auf ihn warten? Herb kommt auch zur Hochzeit, allerdings ohne Vera. Erzählt dann, glaube ich, auch, warum. Ach, genau. Vera ist nämlich gar nicht zu Hause, sondern sie ist auf einer Farm. Dort wartet sie auf das Ende der Welt. Was? Herb erzählte ihr, dass Vera vor etwa 6 Monaten damit begonnen hatte, mit einer Gruppe von etwa 10 Leuten zu korrespondieren, die sich Amerikanische Gesellschaft der letzten Tage nannte. Die Gruppe wurde von Mr. und Mrs. Harry L. Stonkers aus Racine, Wisconsin angeführt. Mr. und Mrs. Stonkers behaupteten, während eines Campingausflugs von einer fliegenden Untertasse aufgenommen worden zu sein. Man hätte sie in den Himmel gebracht, der sich aber nicht in der Konstellation des Orion befand, sondern auf einem erdähnlichen Planeten, der Arcturus umkreiste. Dort waren sie in eine Gesellschaft von Engeln aufgenommen worden und hatten das Paradies gesehen. Und wie gesagt, den Leuten hat sie sich halt angeschlossen und die warteten jetzt darauf, weil demnächst soll halt ein UFO kommen und alle Gläubigen abholen. Das passiert natürlich nicht und dann kommt Vera wieder und also sie hat natürlich, so wie sich Leute, die an irgend sowas glauben, dann immer wieder eine Erklärung, ja, dann die Zeit war noch nicht reif und wir sind noch nicht vollkommen oder so. Ja, Moment, jetzt habe ich mich ein bisschen verscrollt, das war das. Als im Oktober das UFO nicht kommt, kommt Vera wieder nach Hause. Im Oktober 73 wird der zweite arabisch-israelische Krieg erwähnt. Laut Wikipedia ist es der vierte, aber das ist ja immer so eine Sache, wie man die Kriege zählt. Dieser Krieg ist der, der auch im letzten Buch erwähnt wurde. Das war der, der zur Ölkrise 1973 führte. Ja, Vera glaubt mittlerweile an die Hohlerde. Also es ist wirklich so, alle Verschwörungsgedanken und Ideen tauchen in diesem Buch quasi auf. Vera glaubt dann an die Hohlerde, die ihren Zugang irgendwo am Südpol hat. Herb hat zwei Gedanken. Erstens, vielleicht sollte er doch Vera verlassen. Vielleicht ist es, also nach dem Motto, er ist quasi davor, kurz davor aufzugeben, im Sinne von, ich kann mit dieser Frau nicht mehr zusammenleben. Das macht er dann nicht. Aber das Zweite finde ich dann auch fast dramatischer. Er gibt Johnny eigentlich auf. Ich lese vor. Er wünschte sich, Johnny würde sterben. Er hatte den Jungen vom ersten Augenblick an geliebt. Er hatte sein verwundertes kleines Gesicht gesehen, als er einen Laubfrosch zur Wiege des Jungen brachte und ihm in die Händchen gab. Er hatte Johnny Angeln und Schlittschuhlaufen und Schießen beigebracht. Letzteres typisch amerikanisch. Er hatte die ganze Nacht bei ihm gesessen, als er 1951 die schreckliche Grippe gehabt hatte und seine Temperatur auf ungefähr 40,2 Grad gestiegen war. Er hatte seine Tränen in den Händen verborgen, als Johnny als Klassenbester abgeschnitten und seine Rede ohne einen Fehler aus dem Gedächtnis gehalten hatte. So viele Erinnerungen an ihn, wie er ihm das Fahren beigebracht hatte, wie sie am Bug der Bolero standen, als sie eines Jahres in Nova Scotia Ferien machten, Johnny 8 Jahre alt, lachend und aufgeregt wegen der schlingenden Bewegung des Boots, wie er ihm bei den Hausaufgaben half, wie er ihm half, ein Baumhaus zu bauen, wie er ihm beigebracht hatte, den Silberkompass zu benutzen, als er bei den Pfadfindern gewesen war. All diese Erinnerungen waren ohne chronologische Folge zusammengewürfelt. Johnny war der rote Faden, der sich hindurchzog. Johnny, der geflissentlich die Welt erforschte, die ihm letzten Endes so übel mitgespielt hatte. Und jetzt wünschte er sich, Johnny würde sterben. Oh, wie sehr er sich das wünschte, dass er sterben würde, dass sein Herz aufhören würde zu schlagen, dass die letzten leisen Signale des EKGs aufhören würden, dass er einfach erlöschen würde wie eine heruntergebrannte Kerze in einer Pfütze aus Wachs, dass er sterben und sie endlich befreien würde. Ja. Fand ich sehr, sehr nachvollziehbar beschrieben. Dann sind wir mittlerweile im Frühjahr 1974. Walt, der Ehemann von Sarah, wird Jurist und Sarah schwanger. Richard Nixons Abstieg wird beschrieben. Der Richard Nixon, den J.D. Vance letztens noch so toll gelobt und meinte, der Skandal von Richard Nixon wäre ja heute eine Meldung für 12 Stunden. Und Jimmy Carters langsamer Aufstieg in die Politik wird erwähnt. Erdnussfarmer. Johnny wacht langsam auf. Die Stimmen sind fern und weit. Als ich das gelesen habe, dachte ich, da war vorher auch irgendwas mit fern und weit. Und dann habe ich nochmal zurückgeblättert. Ja, das war, als Sarah von Johnnys Unfall erfuhr. Da wurde irgendwie erwähnt, ja, das war wie der Ballonfahrer von E.E. Cummings, fern und weit. Und dann habe ich gesucht, E.E. Cummings, den hätte ich nicht googeln müssen, den kannte ich, und zwar auf eine ganz komische Art und Weise. Ich habe in der Schule das Buch Love Story lesen müssen. Und in dem Buch Love Story wird E.E. Cummings erwähnt, und zwar deshalb, weil die Frau, es geht ja um ein Liebespaar in Love Story, die Frau schreibt alles klein, und als das damals noch nicht ihr Mann, aber Partner oder so sieht, sagt er, für wen hält sie sich? Für E.E. Cummings. Und auf diese Art und Weise habe ich über das Buch Love Story gelernt, es gibt E.E. Cummings, und der hat alles klein geschrieben. Es war so sein Markenzeichen, alles klein geschrieben. Und von dem gibt es halt ein Gedicht, das heißt In Just, da geht es um einen Ballonfahrer, und da kommt halt dieses fern und weit kommt dran vor. Ohne Internet hätte ich das alles nicht rausgefunden. Das habe ich damals gelesen und war vielleicht stolz, dass ich wusste, wer E.E. Cummings ist, aber was es mit dem Ballonfahrer auf sich hatte, da hätte ich in die Bibliothek gehen müssen und danach suchen müssen. Und da dachte ich auch so, ja gut, wenn du eben zu der Zeit oder schon immer so Literaturkritiker, die mussten natürlich unheimlich belesen sein, um diese ganzen Referenzen zu verstehen und zu wissen, wovon redet Stephen King, wenn er von dem Ballonfahrer von E. Cummings redet. Genau, direkt nach seinem Erwachen aus dem Koma, wie gesagt nach 4,5 Jahren, irgendwann 1975, hat Johnny die Gabe, ich nenne sie jetzt mal die Gabe, die sich ja vorher schon andeutete. Einmal als 6-Jähriger Sturz auf dem Eis und dann als, was hatte ich gesagt, 22-Jähriger beim Glücksrad, dass er Dinge vorhersehen kann. Das hat sich jetzt sozusagen durch das Koma, ist es voll und ganz da, diese Gabe. Er nutzt sie, er weiß ja erstmal nichts davon, er nutzt sie quasi unabsichtlich, weil es hat auch ab jetzt immer was mit Kontakt, mit Körperkontakt zu tun. Sagen wir mit Kontakt. Und zwar das erste Mal irgendwie eine Krankenschwester, dass er weiß, dass deren Sohn irgendwas mit dem Auge hat, zu erblinden droht und eine Operation ihm bevorsteht. Und er weiß aber nicht nur, das sind ja Sachen, die er sozusagen quasi telepathisch aus der Frau rauslesen könnte, aber er weiß auch, dass die Operation gut gehen wird. Was die Krankenschwester selber noch nicht weiß. Und er behält recht. Aber er nutzt es manchmal auch absichtlich, dass er mit Absicht Leute berührt. Das heißt aber nicht, dass jeden, den er berührt, er eine Vision hat. Es ist also nicht, dass er das voll und ganz kontrolliert. Es sind, wie gesagt, 4,5 Jahre vergangen. Das ist für ihn natürlich das ist so dieser Klassiker, so nach dem Motto, als er das erfährt, ist er natürlich erstmal geschockt. Und es ist so schön, wie Stephen King das hier thematisiert. Also einer der Ärzte, der ihn behandelt, ist Dr. Weizak. Ich lese mal vor. Machen Sie die Augen zu, sagte Dr. Weizak. Er war ein kleiner, rundlicher Mann mit einem unglaublich frisierten Haarschopf und breiten Koteletten. Über das Haar kam Johnny nicht hinweg. 1970 hätte sich ein Mann mit so einer Frisur den Weg aus jeder Bar im östlichen Maine freikämpfen müssen. Ein Mann in Weizaks Alter hätte man als reif für die Klapsmühle angesehen. So viel Haar, Mann. Und das fand ich so witzig, wie so dargestellt wird, was das für ein Wandel stattgefunden hat. Also in der Gesellschaft. Ne? In den 4,5 Jahren, die Johnny im Koma lag, hat sich halt natürlich viel geändert. Ne? Vietnamkrieg offensichtlich so gut wie vorbei. Lyndon Johnson, das war ja der Präsident Lyndon Johnson, weg, dafür Nixon. Ich weiß gar nicht, da war, glaube ich, Nixon noch Präsident. Kommt gleich. Ich sollte nicht so viel aus dem Gedächtnis machen, mich mehr an meinen Text halten. Das EEG zeigt quasi eine Dead Zone von Johnny, nämlich Dinge, die er nicht visualisieren kann. Er soll sich bestimmte Dinge vorstellen, was weiß ich, eine Orange, die auf dem Tisch liegt. Und er kann sich den Tisch vorstellen, aber nicht die Orange obendrauf. Und so testen sie ihn quasi und auf dem EEG sieht man, dass sozusagen dann da irgendwie eine Nulllinie ist oder so. Also, und das wird von Dr. Weissack so beschrieben, ja, sie haben da eine tote Zone in ihrem Gehirn. Ob das nun durch den Unfall als Kind, durch den Unfall als Erwachsener, durch das Koma, aber diese tote Zone ist quasi vielleicht einerseits sitzt da vielleicht seine Fähigkeit, aber es ist auch gleichzeitig begrenzt ist seine Fähigkeit. Also es kommen später dann Sachen, dass er zwar eine Vision von irgendwas hat, aber ihm ein bestimmter Aspekt fehlt. Und das wird dann immer dieser Dead Zone zugeschrieben, die Tatsache, dass da was fehlt. Es ist dann hier ein Beispiel für das absichtliche Nutzen seiner Gabe. Er unterhält sich mit Weissack, ja, der ihm gerade erzählt hat, was irgendwie, er muss halt operiert werden, weil dadurch, dass er 4,5 Jahre im Koma lag, haben sich seine Sehnen verkürzt. Das heißt, seine Sehnen müssen operativ wieder verlängert werden. Es wird ihm vorhergesagt, dass es sehr schmerzhaft wird. Aber sie werden, dass er wieder laufen können wird, was er direkt nach dem Aufwachen aus dem Koma nicht kann. Jetzt kommt's. Danke, sagte Johnny. Er empfand plötzlich eine Welle von Zuneigung für diesen Mann mit dem Akzent und dem merkwürdigen Haarschnitt. Er wollte irgendetwas als Gegenleistung für Weissack tun. Und mit diesem Gefühl kam gleichzeitig das Bedürfnis, beinahe das zwingende Verlangen, ihn einmal zu berühren. Er streckte plötzlich die Hände aus und nahm Weizsäcks Hand zwischen seine beiden. Die Hand des Arztes war groß, zerfurcht und warm.
»Ja?« sagte Weizsäck freundlich. »Und was soll das?«
Die Dinge änderten sich je. Es war unmöglich zu sagen, wie. Nur schien Weizsäck auf einmal sehr klar zu sein. Weizsäck schien ganz im Vordergrund zu stehen und sich in hellem Licht abzuzeichnen. Sein Gesicht wirkte wie ein Relief bis ins allerkleinste Detail erkennbar. Und jede Linie in diesem Gesicht erzählte eine Geschichte. Er begann zu verstehen. Und dann bittet Johnny ihn um ein Foto aus seiner Brieftasche, ein Foto von seiner Mutter. Weizsäck dann schon mal so völlig irritiert, woher weißt du, dass ich im Portemonnaie ein Foto von meiner Mutter habe? Und dann berührte das Foto der Mutter. Das heißt, wie ich sagte, Menschen berühren, aber auch Gegenstände berühren. Das wird später nochmal wichtig. Und dann berührt er das Bild der Mutter und sieht dann sozusagen die ganze Lebensgeschichte von der Mutter und von Weizsäck. Das ist sehr, sehr bewegend. Das ist sehr lang, aber auch sehr bewegend, weil Weizsäck ist halt, kommt aus Polen oder seine Mutter kommt aus Polen. Und es geht um die Nazis und dass Weizsäck eben es geschafft hat oder die Mutter es geschafft hat, den Sohn da irgendwie aus den Kriegswirren raus zu schaffen. Er spricht dann auch plötzlich, also Johnny spricht dann plötzlich Polnisch, was den Weizsäck natürlich komplett schockt, so nach dem Motto, wieso spricht dieser Mensch, von dem er ziemlich sicher ist, dass er kein Polnisch kann, wieso spricht er plötzlich Polnisch? Also es ist sehr lang und es ist sehr, sehr ergreifend, merke ich auch gerade, wenn ich mich daran erinnere. Ja, ist ein, ja, habe ich geschrieben, sehr lange Version, sehr ergreifend. Er hat, aber was er eben auch jetzt ihm klar wird, er hat seine Freundin verloren. Und für ihn ist so quasi am Abend, bevor er aufgewacht ist, war er mit ihr auf dem Rummel. Ihm ist zwar klar, dass 4,5 Jahre vergangen sind und er versteht auch, dass sie nicht 4,5 Jahre an seinem Krankenbett gewartet hat, dass er wieder aufwacht, ne? Aber es ist trotzdem hart für ihn. Und er hat halt eben auch so körperliche Einschränkungen und das wird hier dann auch, sag ich mal, knallhart beschrieben. Er schlief fast den ganzen Nachmittag. Gegen 16 Uhr wurde er durch den Flur zum Fahrstuhl geschoben, nach unten in die Neurologie gebracht und es wurden weitere Tests gemacht. Johnny weinte. Er schien über viele Funktionen des Körpers wenig Kontrolle zu haben, was Erwachsenen eigentlich selbstverständlich sein sollte. Auf dem Rückweg nach oben konnte er den Urin nicht halten und musste wie ein Baby trockengelegt werden. Die erste, aber bei weitem nicht letzte Welle tiefer Depression schwemmte über ihn hinweg und er wünschte sich, tot zu sein. Sein Selbstmitleid begleitete diese Depression und er dachte daran, wie unfair das war. Es war ihm ergangen wie Rip Van Winkle. Er konnte nicht mehr gehen. Sein Mädchen hatte einen anderen Mann geheiratet und seine Mutter befand sich in den Klauen religiösen Wahnsinns. Vor ihm schien nichts mehr zu liegen, was das Leben lebenswert machen konnte. Ja. Ja, also wie gesagt, das bringt das sehr auf den Punkt, wie er sich wohl fühlt. Weizsäck telefoniert nicht mit seiner Mutter, also ne, Johnny hat ihm eigentlich genug Informationen gegeben, um seine Mutter ausfindig zu machen, beziehungsweise er ruft dann an und dann meldet sich da eine Stimme, von der er ganz sicher ist, es ist seine Mutter, aber er legt dann auf. Und er, weil er meint, er möchte nicht, weil sie glaubt eben, dass sie weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber er möchte nicht ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Es werden dann auch noch zwei Leute erwähnt, Edgar Case und Peter Hurkus. Das waren Leute, die wohl auch vorher schon in Amerika mal bekannt geworden sind, die angeblich auch seherische Fähigkeiten hatten. Dieser Peter Hurkus, wenn man sich dessen Wikipedia-Artikel anguckt, dann ist es wirklich wohl das Vorbild für die Figur des Johnnys in diesem Buch. Und dann wurde ja Rip Van Winkle erwähnt. Wird mehrfach im Buch erwähnt. Johnny hat sich ja mit ihm verglichen. Ich kannte ihn aus dem Computerspiel Red Dead Redemption 2. Da ist es so, die geht's ja um so eine Gang, um so eine, ja, im Wilden Westen um eine Gang. Und die Gangmitglieder benutzen eigentlich gegenüber Dritten nie ihre echten Namen. Ne? Sondern immer, was ihnen gerade so einfällt. Manchmal Namen, die man vorher schon gehört hat, weil jemand anders so heißt. Und da wird einer nach seinem Namen gefragt und er sagt Rip Van Winkle. Und dann habe ich damals nachgeguckt, who the F is Rip Van Winkle? Ja, das ist halt so eine, so in den USA, so eine uralte Geschichte. Nun habe ich sie nochmal ordentlich gelesen und ja, es geht, Rip Van Winkle passiert sowas ähnliches, der hat 20 Jahre geschlafen. Witzigerweise zu der Zeit, als ich hier das Buch gelesen habe, hat Hoaxilla eine Folge rausgebracht, 382, irgendwas mit Turbo, wo auch ein Mädchen angeblich mehrere Jahre geschlafen haben soll. Auch so gut wie ohne, mit ohne Nahrungsaufnahme, was natürlich dann schwierig ist. Und dann hinterher auch, ja, relativ fit wieder war. Achso, sein Vater muss ihm dann Watergate erklären, ne? Weil das ist zwischenzeitlich ja auch passiert und deswegen ist Nixon wohl nicht mehr Präsident. Ja, und Dr. Wasik erklärt ihn dann Dr. Brown, weil Dr. Wasik hat ja nun selber, weil diese Vision ja ihn betraf, und der hat auch irgendwo eine gewisse, er kann das akzeptieren. Der ist zwar, was weiß ich, Neurologe, Neurowissenschaftler, kann aber trotzdem akzeptieren, dass es da irgendwo so, wie man so schön sagt, Dinge zwischen Himmel und Erde gibt. Aber der Dr. Brown, der lehnt das, der lehnt sozusagen alles Irrationale komplett ab und das erklärt Dr. Wasik hier jetzt nochmal. Er kann mich nicht besonders leiden, nicht? Fragte Johnny Dr. Brown. Nein, nicht besonders, sagte Wasik. Er glaubt, dass sie uns etwas vormachen. Dass sie aus irgendwelchen Gründen Dinge erfinden. Dass sie sich interessant machen wollen. Aber beurteilen Sie ihn nicht nur danach, John. Er kann nicht in anderen Bahnen denken. Wenn Sie also etwas für Jim empfinden, dann empfinden Sie ein wenig Mitleid. Er ist ein brillanter Mann und er wird es sicher noch weit bringen. Er hat bereits Angebot und eines Tages wird er aus diesen kalten nördlichen Wäldern fortfliegen und in Bangor wird man und Bangor wird ihn nie wiedersehen. Er wird nach Houston oder Hawaii oder sogar nach Paris gehen. Aber seine Begabung ist merkwürdig beschränkt. Er ist ein Mechaniker des Gehirns. Er hat es mit seinem Skalpell zerschnitten und keine Seele darin gefunden, also gibt es auch keine. Wie bei den russischen Kosmonauten, die die Erde umkreisten, aber Gott nicht gesehen haben. Das ist die Denkweise eines Mechanikers, aber ein Mechaniker ist nur ein Kind mit überlegener Beherrschung der Motorik. Sie dürfen ihm niemals sagen, dass ich Ihnen das erzählt habe. Fand ich eben auch so, ne? Ich finde es ja immer wieder faszinierend, wenn Wissenschaftler, die absolut rational wissenschaftlich unterwegs sind, trotzdem und dabei religiös sind, die eben sagen, ja, ich kann doch religiös, spirituell sein, vielleicht auch an eine Art Gott glauben, aber natürlich glaube ich nicht an etwas wie den Himmel oder so, ne? Weil klar, früher hat man gesagt, ja, Gott ist im Himmel und als der Mensch dann den Himmel quasi selber erreichen konnte, musste man sich was Neues einfallen lassen. Genau. Während der ersten OP, also dann wird der erste OP gemacht, bei Johnny, ne, was ich sagte, verkürzte Sehen, da wird dann erzählt, dass Joan Bess läuft. Die hatte ich nun gerade anderswo erwähnt. Ich habe irgendwie ein Klemmbaustein-Video gemacht und kam da irgendwie auf Joan Bess. Aber zu der Zeit war sie ja da, das war ihre Schaffenszeit. Danach hat er halt, wie von Dr. Wasik angekündigt, extreme Schmerzen in den Beinen, was mich dann unheimlich an Sie/Misery erinnerte, weil da ja der Autor auch im Bett liegt und höllische Schmerzen in den Beinen hat. Sarah besucht ihn im Krankenhaus. Er ist ihr gegenüber wieder so der Alte, also so macht so seine Scherze und seine Gags, so wie er es eben vor 5 Jahren auch gemacht hat. Und sie gibt ihm dann einen Kuss, so zum Abschied. Und er hat eine Vision. Wie fast immer, wenn er einen Menschen berührt. Ja, nicht jedes Mal, wenn jetzt eine Krankenschwester ihn zum Waschen vielleicht anfasst, aber so, vielleicht, wenn es auch irgendwie mit Emotionen vielleicht verbunden ist. Ich weiß es nicht, wovon es abhängt, aber durch diesen Abschiedskuss hat er die Vision und er sagt einfach so, er ist im Koffer da und da. Und sie so, ja, dein Ehering. Also er weiß, dass sie ihren Ehering vermisst. Und er weiß, wo der Ehering ist. Der ist nämlich in einem Koffer, in so einem Seitenfach, wo sie was reingestopft hat. Und beim Rausziehen der Hand ist der Ring da hängen geblieben. Und dann hat sie ihn irgendwann vermisst, gesucht, nicht gefunden. Und sie fährt dann nach Hause. Sie weiß ja, dass er diese Gabe haben soll. Sie will es auch nicht so richtig glauben. Und dann sucht sie den Ring. Im ersten Anlauf findet sie ihn nicht. Dann macht sie selber so, du hast gar nicht richtig gesucht. Dann sucht sie nochmal und findet ihn. Und denkt natürlich, ist für sie dann auch so ein Moment, so nach dem Motto, was mache ich jetzt? Erstens ist es der Beweis für Johnnys Fähigkeit. Zweitens, wie will sie es ihrem Mann erklären? Wenn der nach Hause kommt, der sagt, du, ich habe meinen Ring wiedergefunden. Und dann fragt er, wie hast du den wiedergefunden? Ja, ich war bei Johnny im Krankenhaus. Also da, das weiß er, dass sie, das ist jetzt nicht das Geheimnis, aber und er hat mich geküsst und dann hatte er eine Vision und dann wird ihr Mann sagen, okay. Stellt sich später raus, ihr Mann würde das sowieso nicht glauben. Also es geht sie den einfachen Weg und wirft den in die Toilette und spült ihn weg. Erinnerte mich an den Film Abyss und nur, dass er da den ja wieder aus der Toilette rausholt, den Ehering, weil keine Spülung. Ja, seine Mutter weigert sich, also Johnnys Mutter weigert sich, trotz seiner Bitten, ihre Medikamente zu nehmen. Ihr geht ziemlich körperlich immer schlechter. Also sie ist, glaube ich, auch sehr übergewichtig und ihr Herz macht das alles nicht so mit. Ne? Und, ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt. Seine Mutter, als sie erfährt, dass ihr Sohn diese Gabe hat, ist das für sie natürlich eine Offenbarung. So nach der, mein Sohn ist von Gott auserwählt, gute Dinge zu tun und bedrängt ihn auch, du musst diese Fähigkeit nutzen, weil Gott will es, so ungefähr. Ja, Johnny beschreibt dann seine Physiotherapeutin als Marine DI. Also das ist meine Kritik am Übersetzer, dass er manchmal auch solche Begriffe einfach so im Englischen lässt. Marine DI, also wahrscheinlich DI, Drill Instructor, also ein Drill Instructor von den Marines. Also ich musste mir das so zusammenreimen. Hätte er irgendwas auch schreiben können. Ne, so die Physiotherapeutin an einen harten Militärausbilder so umschreiben. Man musste so nicht Marine DI. Naja. Und bei diesem Training berührte sie natürlich, wie ich schon sagte, es gibt ja auch so Berührungen zwangsweise. Ne, seine Physiotherapeutin, die hält ihm die Hand hin, um ihm beim Aufstehen zu helfen. Aber bei dieser Berührung hat er wieder eine Vision, dass ihre Vision brennt, beziehungsweise dass ihre Wohnung im Begriff ist, in Flammen aufzugehen. Also es ist halt so wieder so auch so ein bisschen Zukunft. Und er sagt, rufen Sie, können Sie irgendwie Nachbarn anrufen? Und sie weigert und dann ruft er halt die Feuerwehr an. Er ruft die Feuerwehr an und sagt, fahren Sie zu der Wohnung und stellt sich raus, ja, die Feuerwehr stellt dann fest, ja, es war wirklich gerade, als die Feuerwehr kommt, hat irgendwie ein, was weiß ich, der Herd war nicht aus und drohte gerade die Gardine anzuzünden und wenn sie 5 Minuten später gekommen, hätte das ganze Haus in Flammen gestanden. Das kriegen dann wieder andere Krankenschwestern mit und das dadurch das ganze Krankenhaus und damit auch die Öffentlichkeit. Das ist nochmal wichtig, aber ich wollte noch sagen, er sagt, das Filmplakat von Butch Cassidy and the Sundance Kid wird verbrennen. Also er weiß so genau, dass das Plakat verbrennen wird. Also, dass sie so ein Plakat hat, das ist für sie natürlich auch wieder so der Beweis, also, wo, dass sie denkt, woher weiß er, dass ich dieses Plakat habe. Muss ich nur mal kurz zu diesem Spiel Red Dead Redemption 2 abbiegen, weil da gibt's eine Szene, die ist fast 1:1, wenn man sagt, dass viele Sachen aus dem Spiel, aus dem Film Butch Cassidy and the Sundance Kid sind. So, und dieser Vorfall, wie ich schon angedeutet habe, bringt halt dann die Presse auf den Plan. Ein Zweifler zwingt ihn schon fast, ein Medaillon zu berühren, was er trägt. Hier, fassen Sie mal an und zeigen Sie mal, dass Sie... Und es ist ja nicht so, es funktioniert ja nicht immer, es funktioniert ja nicht unbedingt auf Kommando, aber es ist so, er berührt das, Johnny berührt das Medaillon und hat dann eine Vision der verstorbenen Schwester von diesem Reporter, die, von der das Medaillon nämlich mal, also die es ursprünglich getragen hat und hat dann, er fällt dann halt auch immer so ein bisschen in Trance und versetzt sich dann so ein bisschen auch in diese Person. Also so wie er dann einmal Polnisch gesprochen hat, spricht er da plötzlich mit der Stimme von dieser Schwester und sagt Dinge, die sie gesagt hat. Und das schockt natürlich jetzt der ihn so prüfen wollte, weil er ihn nicht geglaubt hat, der merkt dann, oh Gott, gut, der unterstellt dann hinterher, das hat er irgendwie anderweitig rausgefunden, will immer noch nicht wahrhaben, dass er wirklich diese Fähigkeit hat, aber ist dann trotzdem von der ganzen Geschichte so geschockt, dass er in Ohnmacht fällt, was natürlich von den Reportern und Fernsehen gleich auch mit aufgenommen wird. Und dann passiert es da auch, dass ein Fernsehreporter lächelnd zu Johnny sagt, fassen Sie mich nicht an, ja? Also da merkt er dann so, oh, irgendwie, ich bin auch so, für manche Leute bin ich ein Aussätziger. Und dieses ganze Szenario, dass jetzt jemand mit einer besonderen Fähigkeit bedrängt wird von Reportern und auch von jemandem, der ihnen dann nicht wohlgesonnen ist. Das hat mich erinnert an das Buch Das Geheimnis der Gedankenleser. Das habe ich hier vorgestellt im Rahmen der Geheimformel-Trilogie. Das sind so Kinderbücher, die habe ich auch als Kind, Jugendlicher gelesen. Dann in Folge 188, April 2024, habe ich die dann nochmal gelesen und vorgestellt. Und da war halt auch, hat ja einer irgendwie irgendwas Mittel gespritzt bekommen und konnte dann Gedanken lesen. Und das wollte der eine auch nicht glauben, hat ihn dann auch provoziert und dann hat er dessen Gedanken gelesen vor versammelten Reportern. Das hat der dann gesagt, so hier, damit ist er, was weiß ich, ist er in meine Privatsphäre eingedrungen. Naja, seine Mutter sieht das Ganze im Fernsehen und erleidet einen Schlaganfall. Das ist zu viel für ihr schwaches Herz im wahrsten Sinn des Wortes. Und Weizsäck bietet dann an, ihn dahin zu fahren. Das ist eine lange Fahrt mit dem Auto. Ja, Weizsäck, wie gesagt, am Steuer, Johnny als Passagier auf dem Beifahrersitz. Und dann ist da eine Stelle, die ich nicht verstehe. Da steht nämlich dann, leise Musik tönte aus den vier Lautsprechern des Stereorekorders. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich wüsste nicht, dass in einem Auto ein Stereorekorder eingebaut ist. Weil, wie der Name schon sagt, ein Rekorder nimmt auf. Ich habe in meinem Leben noch kein Autoradio gesehen mit Aufnahmefunktion. Vielleicht gibt's heute so moderne, dass man, weiß ich nicht, auf einen USB-Stick als MP3 das aufnehmen kann. Aber wie gesagt, das ist... Zu der Zeit hatten Autos in den USA in der Regel ein 8-Track. Das war so eine spezielle Art von bisschen so auf Tonband basierend wie Musikkassetten. Also wie gesagt, wenn ihr englischsprachige oder amerikanische Bücher lest aus der Zeit, dann ist bei Autos oft davon die Rede 8-Track. Vielleicht wusste der Autor nicht, wie er das übersetzen soll, aber Stereo-Recorder ist halt Quatsch, aus meiner Sicht. Ja, seine Mutter liegt auf dem Sterbebett und sie sagt dann halt, erfülle deine Pflicht, John. Und da fiel mir jetzt zum ersten Mal auf, dass John ja auch in der englischsprachigen Bibel das Evangelium des Johannes. Ne? Also John ist ja die englische Form von Johann, Johannes, Hans. Ja, sie stirbt und dann wird wieder an zwei verschiedene Stellen gesprungen zur ungefähr gleichen Zeit. Nämlich Greg Stilson ist, glaube ich, mittlerweile Bürgermeister von dem Kaff und soll irgendwie so einen Jugendlichen, der sich so ein bisschen daneben benommen hat, aus seiner Sicht zur Raison bringen. Soll ihm so eine Lektion erteilen mit dem Segen des Vaters, droht dabei aber zu eskalieren, weil eben sein Wahn, der uns als Leser schon vorher klar geworden ist, also sein Wahn ihn fast dazu bringt, den umzubringen. Und er hat bei diesen Aktionen, also als er den Hund tötet und als er hier fast, also als er da so sich selber zurückhalten muss, diesen jungen Mann nicht zu töten, sondern nur Angst einzujagen, höllische Kopfschmerzen. Und das ist halt so eine Analogie. Johnny hat halt auch oft, gerade wenn er eine Vision hat, hinterher starke Kopfschmerzen, die bei ihm natürlich auch naheliegend sind. Gleichzeitig ist so, dass Sarah und Walt sich streiten, weil Walt hat in der Zeitung von Johnny gelesen und seinen Fähigkeiten und der sieht in ihm einen Hochstapler. Und sie weiß nun mal durch die Geschichte mit dem Ring, dass er kein Hochstapler ist, kann aber natürlich nicht die Geschichte mit dem Ring als Beweis bringen, weil dann würde er natürlich fragen, wieso hast du mir das nicht erzählt und wieso hast du den Ring ins Klo geschmissen? Und es gibt dann hier auch so eine Art Querverweis auf die anderen Handlungsstränge, weil Sarah ja verarbeitet dann diesen Streit und sagt dann über ihren Mann, also in Gedanken sagt sie über ihren Mann, heute früh hatte er Harrison Fisher einen alten Tattergreis genannt, letzte Nacht hätte er sich bei Fischers Geschichten über Greg Stilson, den kauzigen Bürgermeister irgendeiner Stadt, der angeblich verrückt genug sein sollte, zu versuchen, als Unabhängiger bei der nächsten Regierungswahl zu kandidieren, vor Lachen fast ausgeschüttet. Das ist so ein, der erste Querverweis zwischen sozusagen jetzt hier diesem kurzen Handlungsstrang und Greg Stilson. Und man erfährt dadurch, okay, der will kandidieren, der will in die Politik. Ja, er fühlt sich ja zu höheren Berufen. Das ist so die erste Andeutung. Ja, Johnny zieht jetzt, er wird aus dem Krankenhaus entlassen. Seine Mutter ist tot, er zieht zu seinem Vater aufs Land. Da hat er auch so ein bisschen seine Ruhe, weil er ist ja jetzt, hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Er bekommt viele Briefe, positive wie negative. Ne? Also muss man sich vorstellen, heutzutage hätte er einen Account in irgendeinem sozialen Netzwerk und würden da die Leute wahrscheinlich ihn bombardieren mit Posts. Genau, diese Briefe, also die positiven Briefe, wurden vom negativen Kontingent ausgeglichen, welches zwar kleiner, aber ebenso wortstark war, wenngleich größtenteils anonym. Ich sehe Analogie. Ein Briefschreiber, der mit plexnem Füllfederhalter auf billigem Kanzleipapier schrieb, ernannte ihn zum Antichrist und beschwor ihn, Selbstmord zu begehen. 4 oder 5 Briefschreiber hatten sich erkundigt, wie man sich fühlte, wenn man die eigene Mutter umgebracht hatte. Viele schrieben und warfen ihm vor, einem Schwindel aufzuziehen. Ein besonders geistreicher schrieb, Präkognition, Telepathie, Scheiße, leck mich, du übersinnlicher Scharlatan. Alles im Großbuchstaben. Dann, habe ich geschrieben, wie wäre es ihm heute im Internet ergangen? Wahrscheinlich ähnlich. Leute schicken ihm auch Gegenstände zum Berühren. Und eigentlich, ja, er nimmt dann auch mal Gegenstände in die Hand und manche, da passiert dann nichts. Und dann nimmt er aber den Schal in die Hand eines verschwundenen Menschen. Also der war irgendwo in einem Wald, hat er gewandert, gecampt oder wie auch immer. Man hat diesen Schal gefunden, aber den Menschen hat man nicht gefunden. Und diesen Schal berührt er und dann kickt wieder so eine Vision ein und er erlebt den Tod von diesem Menschen. Und zwar, wie er in Treibsand ersinkt. Und das ist natürlich Horror pur für ihn. Und da habe ich gedacht, okay, das jetzt wird's schräg. Es gibt den Film Projekt Brainstorm. Der ist von 1983. In diesem Film ich nenne es jetzt Projekt, weil es der deutsche Wikipedia-Artikel ist. In dem Film Projekt Brainstorm entwickelt eine Wissenschaftlerin, ein Team von Wissenschaftlern entwickelt eine Apparatur, die man sich so auf den Kopf setzt, so ein bisschen sieht aus wie der Helm von Doc Zurück in die Zukunft, so wie so eine Gedankenlesemaschine, und mit dieser Vorrichtung auf dem Kopf und einem Gerät kann man die Gedanken eines Menschen aufzeichnen. Und dann kann ein anderer Mensch setzt das Ding auf und dann kann man dem diese Gedanken vorspielen. Dann erlebt man quasi im Geiste das, was der andere Mensch, dessen Sachen aufgezeichnet wurden, erlebt. Und eine Wissenschaftlerin ist schwer krank und die merkt dann plötzlich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Herz gibt auf, ich sterbe wohl gerade. Und dann setzt sie sich diese Apparatur auf und zeichnet ihren Tod auf. Und ein anderer Wissenschaftler setzt sich den Helm auf und spielt dann dieses Band ab und erlebt quasi, wie sie stirbt. Dieser Schauspieler, der diesen Wissenschaftler spielt, der sich diesen aufgezeichneten Tod anschaut, um es mal so zu nennen, ist Christopher Walken. Christopher Walken hat in dem Film Dead Zone, in der Verfilmung dieses Buches, hat der Johnny gespielt. Das heißt, den Film Dead Zone will ich mir nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob da diese Szene beschrieben ist, wie er mit dem Schal diese Vision hat. Ich glaube nicht, weil sie müssen ja Sachen weglassen und das ist jetzt nicht essentiell für die Story. Aber wie gesagt, da hat quasi Christopher Walken in einer Verfilmung das erlebt, was die Figur, die er in einem anderen Film spielt, wirklich in dem Buch jedenfalls auch erlebt hat. Ja, ein Verlagsagent kommt dann vorbei, macht ihm das Angebot, für so ein dubioses Magazin zu schreiben, beziehungsweise seinen Namen herzugeben, dass andere Autoren irgendwelche Geschichten schreiben, Vorhersagen zu machen. Johnny ist aber nicht interessiert, weil es geht da wirklich nur darum, die Leute zu verarschen, die das lesen. Ich lese mal vor. Als er ihnen dann sozusagen sagt, er soll sich verziehen, sagt Johnny noch, sie haben mich gefragt, was ich denke, sagte Johnny. Er bekam Kopfschmerzen. Das Übliche. Ich will es Ihnen sagen. Ich halte Sie für einen Ghoul, einen Grabräuber, der anderen Leuten die Träume stiehlt. Ich denke, jemand sollte Sie zur Zwangsarbeit bei Roto-Rooter verurteilen.
Ich denke, dass ihre Mutter schon am Tag nach der Empfängnis hätte an Krebs sterben sollen. Falls es eine Hölle gibt, hoffe ich, dass sie dort brennen. Sehr hart. Zwei Sachen. Ghoul. Wenn ich jetzt nicht die Serie Fallout gesehen hätte, hätte ich jetzt wieder nicht gewusst, was ist ein Ghoul. Und Roto-Router musste ich nachgucken, Internet sei Dank. Ja, Roto-Router, das war einer der ersten professionellen Kanalreiniger. Also das erste große Unternehmen, was Kanalabflussrohrreinigung angeboten hat. Achso, und seine Stimme von dem anderen Typen klingt, als wenn er durch eine, und das steht hier wirklich, durch eine Saltinbox spricht, wo ich denke, Saltinbox, was ist eine Saltinbox? Wieso übersetzt du es nicht? Eine Saltinbox, das sind Salzkäse, das sind quasi Tuck, also so Kekse, salzige Kekse, und die wurden in solchen Blechdosen verkauft und dessen Stimme klang so, als wenn er in so eine Blechdose spricht. Aber das, der Autor schreibt wirklich immer nur, ja, seine Stimme klang wie durch eine oder wie eine Saltinbox, wo ich dachte, das hättest du doch auch irgendwie übersetzen können. Klang so, als wenn er in eine Keksdose spricht. Egal. Wieder bei Greg. Wie angedeutet, er will als unabhängiger Kandidat zur Abgeordnetenwahl antreten und will von einem Bankier finanzielle Unterstützung. Die will er ihm nicht geben, der sagt ihm auch, ich lese vor, Greg, Sie sind verrückt. Gregs Lächeln verschwand, als wäre es nie da gewesen. Mit seinem Gesicht ging etwas Erschreckendes vor sich. Es wurde sehr still und seine Augen wurden sehr groß, dass sie zu viel Weißes zeigten. Sie waren wie die Augen eines Pferdes, das verdorbenes Wasser bittert. Sagen Sie so etwas nie wieder, Chuck. Niemals. Der Bankier hatte jetzt mehr als Angst. Greg, ich entschuldige mich. Es ist nur das, nein, sagen Sie etwas nie wieder zu mir, wenn Sie nicht möchten, dass Sonny Elliman, so heißt der Nazi-Rocker, Ihnen eines Nachmittags irgendwo auflauert, wenn Sie aus Ihrem verdammten Imperial aussteigen. Ja, und so schaffte es ihn. Ach so, das nicht alleine. Er hat dann natürlich auch noch, er erpresst diesen Bankier dann mit Sexfotos, die der Nazi-Rocker wohl gemacht hat. Ist wieder das Klischee, der ist eigentlich ein sehr ehrenhafter Mann, dieser Bankier. Kann man sich pushen als Bankier, aber der ist natürlich Ehebrecher. Klischee hoch 13. Und auf Seite 285 kommt dann hier noch eine Sache. Genau, er sagt, Greg Stilson sagt dann zu dem Bankier, $50,000, sagte er, treiben Sie sie auf. Und jetzt kommt's. Er ging hinaus und machte die Tür leise hinter sich zu. Gendron, so heißt der Bankier, hörte sogar durch die dicken Wände seine dröhnende Bassstimme, als er mit der Sekretärin shakerte. Ja, und das irgendwie, ach so, ja, muss ich weiter vorlesen. Seine Sekretärin war eine flachbusige Schachtel, das ist etwas sehr, von 60 Jahren und Stilson brachte sie bestimmt dazu, wie ein Schulmädchen zu kichern. Er war ein Possenreißer. Das und sein Programm zur Bekämpfung der Jugendkriminalität hatten ihn zum Bürgermeister von Ridgway gemacht. Aber die Leute wählten keine Possenreißer nach Washington. Nun, jedenfalls nur selten. Und das war für mich so die erste Analogie zu Herrn Trump, auch wenn damals natürlich Stephen King noch nichts von einem Herrn Trump wusste. Ja, dann kommt Oktober 75 und das ist sehr interessant. Sarah und Johnny, ja, Sarah sagt, sie hat irgendwie in der Nähe zu tun, wo Johnny jetzt lebt. Und ja, sie verabreden sich zum Sex. Sie holen einfach das nach, was sie vor mittlerweile über 5 Jahren eigentlich vorhatten. Und also ich lese jetzt nicht die Sexszene vor, keine Sorge, aber so danach. Es fängt an mit Johnny. Sarah, nein Johnny, sag es nicht, die Zeit ist um. Ich wollte nur sagen, dass du schön bist. Bin ich das wirklich? Das bist du, sagte er leise. Liebe Sarah. Wurden wir für alles entschädigt? Fragte sie ihn. Johnny lächelte. Sarah, wir haben unser Bestes getan. Und ich sag mal, so ähnlich merkwürdig wie dieser Dialog ist auch das ganze Thema. Also, es hat mal irgendjemand gesagt, Stephen King kann keine Sexszenen beschreiben. Ja, dann sind wir einen Monat später, November 75, und Auftritt George Bannerman. George Bannerman ist auch im Stephen King-Universum eine wichtige Figur, taucht in mehreren Büchern auf, ist der Sheriff von Castle Rock, glaube ich. Alle Stephen King-Fans werden mich vierteilen. Er hat Johnnys Nummer von Dr. Wasek, bittet ihn um Hilfe. Da wird zum zweiten Mal Lord Buxton erwähnt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es geht da um Portemonnaies, Brieftaschen. Also es gibt Boxton Wallets Co., verlinke ich euch. Es gibt in der Wiki-Welt, also in der Wikipedia, in der King-Welt, Entschuldigung, auch den Begriff Buxton. Weiß nicht, ob das Zufall ist. Aber das ist wieder so, ne? Er sagt halt nicht Portemonnaie, sondern er holte seine Buxton raus. Und dann muss man wissen, dass das zu der Zeit so ein, ja, die Firma der Hersteller von Portemonnaies. Johnny, es geht darum, dass da in der Stadt ein Serienkiller seit Jahren sein Unwesen treibt. Johnny kann diesen Serienkiller identifizieren. Einfach nur dadurch, dass er da, wo die letzte Tat geschehen ist, den Boden abtastet. Also es ist wieder was Gegenständliches. Auch da ist es so, dass er dann plötzlich sozusagen in die Rolle des Killers rutscht und Dinge sagt und tut. Bannerman hat Zweifel, weil der Mann, von dem Johnny sagt, dass er der Serienkiller ist, das ist sein Deputy sozusagen. Und er will ihm erst nicht glauben, aber dann können sie doch noch anhand von irgendwelcher anderen Dinge, die ihn sozusagen fast schon identifizieren, auch ohne Johnnys Eingabe. Und als sie ihn dann damit konfrontieren wollen, hat er sich schon umgebracht. Das heißt, in dem Moment, wo er Johnny gesehen hat und wo er wusste, oh, jetzt kommt dieser Typ mit dieser Fähigkeit, hat er schon für sich entschlossen, okay, der wird mich überführen, und hat sich schon umgebracht. Sie merken es halt erst, als sie ihn konfrontieren wollen. Und danach titelt die Zeitung nämlich der neue Hurkos, und den hatte ich ja schon oben erwähnt. Ja, im Dezember 75, ab und zu passieren dann so Dinge im Buch, dass Leute sich Briefe schreiben. Und im Dezember 75 schreibt Sarah einen Brief, erwähnt darin das kommende Jahr, was ja dann 1976 ist. Und sie nennt es das Jahr der 200-Jahr-Feier. Und da dachte ich so, ja stimmt, das ist 50 Jahre her. Wir haben dieses Jahr die 250-Jahr-Feier gehabt. Und sie schreibt natürlich, für sie war das Jahr 1976 das Jahr der 200-Jahr-Feier. Witzigerweise habe ich das tatsächlich gelesen am 4.7., also am Independence Day 2026, habe ich die Stelle gelesen. Ja, dann hatte er eigentlich einen potenziellen neuen Arbeitgeber, eine Schule, die, ja, der muss ihn dann absagen. Der ihn das schreibt, hätte ihn gerne trotzdem angestellt, aber so ein Gremium hat gesagt, nee, den können wir nach diesem Vorfall, ne, da wird ja unsere Schule nur noch irgendwie, sind wir die Schule mit dem neuen Hurkos. Interessant ist ein Zitat aus diesem Absagebrief: Diese Absage kann man nicht mal damit vergleichen, dass Rapid Run oder der Fänger im Rocken aus den Klassenzimmern verbannt werden. Boah, ich dachte, okay, damals wurden auch schon Bücher verbannt. Also der Fänger im Rocken sagte mir was, Catcher in the Rye im Englischen. Rabbit Run, fragte ich mich, wieso hat er den Titel nicht übersetzt? Weil er hat ja nicht Catcher in the Rye geschrieben, sondern der Fänger im Rocken. Weil Rabbit Run gibt's auf Deutsch auch, heißt Hasenherz. Und das sind so, ich glaube, das eine ist es beides, oder eins ist so Coming of Age. Und ja, waren wohl tatsächlich in den USA zu der Zeit auch in einigen Staaten wohl als Schulliteratur verboten. Dann kommt der zweite Teil, der lachende Tiger. Johnny ist jetzt Privatlogopäde, nenne ich es mal, des Sohnes eines reichen Mannes. Also ein reicher Mann suchte für seinen Sohn, der Probleme in der Schule hat, einen Privatlehrer. Diesen Job hat Johnny bekommen. Und der Sohn hat eine Lesestörung mehr so im, ja, also der kann rechnen, alles Mögliche kann der ist so eloquent, aber der kann, wenn er was lesen oder vorlesen soll, ich sag mal, wie jemand, der gerade lesen gelernt hat. Und noch schlimmer, das, was er dann so stammelig gelesen hat, wenn man ihn dann hinterher fragt, ja, und was hat denn der Charakter zu dem anderen Charakter gesagt, bleibt nichts bei ihm hängen oder kann er es nicht sagen. Und Johnny hat einen Trick, bringt ihm sozusagen einen Trick bei, wie er diese Blockade überwinden kann. Er verwickelt ihn in ein Gespräch über was ganz anderes. Und plötzlich stellt er ihm eine Frage, die sich auf das gerade Gelesene bezieht. Und dann kann er das beantworten. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder viel zu viel weggenommen. Nein, genau. So, und als er das wieder macht, sagt Chuck, heißt der junge Mann, Sie haben es schon wieder gemacht. Nein, du hast es gemacht. Es ist ein einfacher Trick der Irreführung. Warum hast du gesagt, dass Jenny Longhorn eine Menge Ärger für John Cheerburn bedeutet? Nun, weil Gresham der Obermotz in dieser Stadt ist. Welcher Stadt? Chuck öffnete den Mund.
aber es kam nichts heraus. Plötzlich wandte er den Blick von Johnny ab und sah zum Pool. Dann lächelte er und sah ihn wieder an. Amity. Wie in dem Film Der weiße Hai. Gut, wie ist dir der Name eingefallen? Chuck grinste. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ich habe daran gedacht, dass ich mich für das Schwimmen zu qualifizieren, und da war es. Was für ein Trick, was für ein großartiger Trick. Und ich habe ja diese beiden anderen Bücher gelesen, die eben, das eine ist von Stephen King und einem anderen Autor, das andere ist nur von dem anderen Autor, aber spielt halt auch so ein bisschen im King-Universum. Und da ist es halt so, dass die Protagonistin hat so aufkommende Demenz, wobei das so eine komische Form von Demenz ist. Sie erinnert sich auch manchmal nicht an Namen. Und die erzählt dann, beschreibt dann auch, wie sie in ihrem Kopf so um drei Ecken denkt, um dann an irgendwas zu denken, wodurch sie dann auf den Namen des Menschen kommt, an dessen Namen sie sich gerade erinnern will, aber was in direkten Wege nicht erklärt. Ihr nicht einfällt. Ja, dann wieder sowas. In einem Kontext, der Nazi-Rocker bedroht einen Mann, der Informationen über Stilson geleakt hat. Und da wird jetzt dann, der Mann denkt daran, wie seine Frau zu Hause gerade das Abendessen vorbereitet und Shake and Bake verwendet. Kann man heute alles gucken? Wikipedia, Shake and Bake ist so eine Paniermehl, sonst was Mischung, streust du irgendwo drüber, packst es in den Backofen, dann ist es hinterher, hat es so ein bisschen so eine Kruste, als wäre es in der Fritteuse frittiert worden. Shake and Bake. Sagt ja der Name. Dann wieder. Stand Johnny im Badezimmer und strich sich mit seinem Norelco über seine Wangen. Gut, der Kontext macht klar, es wird wahrscheinlich ein Rasierapparat sein, aber warum steht er nicht Rasierapparat? Ja, weil Stephen King immer Markenprodukte, also immer Markennamen verwendet. Habe ich gefunden, Wikipedia, Philips Norelco. War damals so ein weit verbreiteter Rasierapparat. Aber selbst wenn Stephen King immer so Markennamen benutzt, dann kann der Übersetzer vielleicht sagen, okay, ich schreibe Rasierapparat. Habe ich hier geschrieben. Es werden so viele Dinge als bekannt vorausgesetzt. Genau, Johnny hat sich zur Aufgabe gemacht, alle potenziellen Präsidentschaftskandidaten, also so, wenn sie noch nicht direkt Präsidentschaftskandidaten sind, sondern so noch eine Stufe davor, also so Leute, die anbahnen, dass sie vielleicht mal Präsidentschaftskandidat werden, weil dann hat er ja noch Chance, mit denen in Kontakt zu treten, er will ihnen die Hand schütteln. Zum Beispiel macht er das auch bei Jimmy Carter. Und er sieht, dass dieser Präsident wird. Er ist natürlich wieder mit so einem komischen, also die Leute, die er berührt, die merken dann, dass irgendwas komisch ist, reagieren dann auch irritiert. Er ist ja dann auch nicht so ganz er selbst. Das finden die Bodyguards gruselig und wollen dann schon fast ihre Waffen ziehen, aber ist dann zum Glück vorbei. Ja, und dann, es gibt dann eben den Vater von Chuck, also dem Schüler von Johnnys Schüler, Chatsworth, ich habe vergessen, wie der Vorname ist. Das ist der Vater seines Schülers, wie gesagt, der erzählt dann so ein bisschen die Sicht, wie er die Welt sieht, weil der ist natürlich happy, weil sein Sohn eben jetzt mit Johnnys Hilfe so seine Lesesperre, Verständnissperre überwunden hat. Und Johnny spielt das so ein bisschen runter, seine Leistung, und dann sagt eben der Vater: Ich bin der festen Überzeugung, dass 95% der Menschen auf der Erde einfach gleichgültige Masse sind. 1% sind Heilige, 1% sind Arschlöcher. Die anderen 3% sind die Leute, die das machen, was sie sagen. Ich gehöre zu diesen 3% und sie ebenfalls. Sie haben das Geld verdient. Ich habe Leute in meinen Firmen, die tragen $11,000 jährlich nach Hause und tun dafür nicht viel mehr, als an ihrem Pimmel herumzuspielen. Aber ich spaße nicht. Ich bin ein Mann von Welt und das bedeutet, ich verstehe, was die Welt antreibt. Der Treibstoff ist ein Teil Superbenzin und 9 Teile reinster Bockmist. Sie gehören zum Super. Also nehmen Sie das Geld und beim nächsten Mal versuchen Sie, sich selbst ein wenig höher einzustufen. Und das ist mal abgesehen von der leicht vulgären Sprache. Einfach fand ich das sehr, sehr schön. Es wird dann irgendwann auch mal erwähnt, die LBJ-Blitzkampagne von 1964. Und da frage ich mich so, wer soll das wissen? Und LBJ steht für, da dachte ich, okay, ergibt Sinn, Lyndon B. Johnson. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass Lyndon B. Johnson mal Präsident war oder Präsidentschaftskandidat war. Ja, und der hat halt 1964 hat der eine Wahlkampfkampagne gemacht und die wird hier bezeichnet als die große LBJ-Blitzkampagne von 1964. Aber was muss man da zu der Zeit, als das Buch rauskam, wenn das jemand damals gelesen hat, was muss man da für ein Allgemeinwissen haben, um zu kapieren, was mit LBJ Blitzkampagne von 1964 gemeint ist. Ja, man kann das Buch auch lesen und verstehen, ohne dass man weiß, was damit gemeint ist. Johnny und der Vater von seinem Schüler schauen sich im Fernsehen eine Wahlkampfveranstaltung von Greg Stilson an. Er redet da von seinen 5 Säulen seiner Politik. Eine davon, Müll ins Weltall schießen. Elon Musk lässt grüßen, gut, der will Rechenzentren ins Weltall schießen. Und, interessant, ausreichend Öl und Benzin dadurch, dass Tacheles mit den Arabern geredet wird. Ach ja, die 5. Säule ist Hotdogs für alle. Er verteilt dann einfach Hotdogs für alle. Also wirklich so, ja, komischer Wahlkampf. Der Nachrichtensprecher sagt, Stilson ist ein Witzbold, der versucht, einen Schraubenschlüssel in die funktionierende Maschine der Demokratie zu werfen. Auch das hat mich so ein bisschen an aktuelle Geschehnisse erinnert. Und Stilson hat halt diese Rockerbande, die da auch auf dicken Motorrädern durch die Gegend fahren. Ne, das ist halt Allison, ne, der Nazi-Rocker mit seiner Crew, das ist halt die Security und die treten da halt auch in ihrem Rocker-Outfit aus. Und es wird dann erwähnt, dass Altamont Free Concert, also ein kostenloses Konzert, und das gab's wirklich, das Altamont Free Concert, und das ist etwas eskaliert, da waren die Hells Angels nämlich als Security angestellt. Und da gab's, glaube ich, auch Tod. Dann sagt Roger Chatsworth ist der Vater von Johnnys Schüler, und der, nachdem sie das gesehen haben, diese Wahlkampfveranstaltung gesehen haben, hat er gesagt, der Roger, sie haben ihn gesehen. Der Mann ist ein Clown. So tobt er bei jeder Veranstaltung auf der Bühne herum. Er wirft seinen Helm in die Menge, er muss inzwischen über 100 verbraucht haben, und verschleudert Hotdogs. Er ist ein Clown, also was soll das alles? Vielleicht brauchen die Leute ab und zu einen Komiker zur Entspannung. Uns geht das Öl aus, die Inflation gerät langsam aber sicher außer Kontrolle, die Steuerliste des Einzelnen ist nie höher gewesen, und wir sind offenbar dabei, einen schwachköpfigen Bauern aus Georgia zum Präsidenten zu wählen. Damit meinte Jimmy Carter. Die Leute wollen mal was zum Lachen haben. Mehr noch, sie wollen einer Regierung die Zunge rausstrecken, die offenbar nicht imstande ist, irgendetwas zu ändern. Stilson ist harmlos. Auch da muss ich ein bisschen schlucken, weil das kann man auf Trump beziehen, das kann man aber auch auf Deutschland und eine gewisse Partei beziehen, so nach dem Motto, sie wollen einer Regierung die Zunge rausstrecken, die offenbar nicht imstande ist, irgendetwas zu ändern. Das ist so vielleicht gar nicht so, ja. Nur was das für Konsequenzen hat, gerade in, wir sind ja noch nicht durch mit dem Buch. Genau. Dann kommt noch Ngo. Ngo ist der vietnamesische Gärtner von dem Roger. Der sagt dann, der macht gerade so einen Einbürgerungskurs und ist da in so einer Klasse, ne, von Schülern, Schülerinnen, die einen Einbürgerungskurs machen, und er schreibt dann, die ganze Klasse wird einen Trip haben. Und dann sagt Johnny, du meinst einen Ausflug machen. Und da frage ich mich, wie das im Englischen war. Wahrscheinlich so, we will be on a trip. Und er sagt, you take a trip. Also es ist witzig, dass es auch im Deutschen geht. Also einen Trip haben, einen Ausflug machen, das ging ganz gut in beiden Sprachen. Und Ngo wird eben mit seinem Einbürgerungskurs eine Veranstaltung von Greg Stilson besuchen. Und Johnny will eigentlich nicht, aber irgendwie kommt er gegen seine Bestimmung nicht an und ist dann doch dort. Die Security-Rocker haben in den Hosentaschen abgesägte Billardstangen, also Kös. Und Johnny assoziiert sie mit den Braunhemden in der deutschen Übersetzung. Da würde mich interessieren, was da im Original steht. Er gibt Greg Stilson die Hand, das war ja sein Plan, und hat dann eine Weltuntergangsvision. Also wird nicht genau beschrieben, einfach nur die Welt geht unter. Allerdings ist die Vision optisch mit so einem blau-gelben Filter überlagert. Er wird bewusstlos, knallt auf den Boden, hat dann hinterher eine Beule am Kopf, man weiß nicht, ob vom Sturz oder ob er vielleicht doch so ein Billardkö oder einen Tritt abgekriegt hat. Als er wieder zu sich kommt, wird er vom örtlichen Polizeichef und einem FBI-Mann verhört, und er fühlt sich, als wenn seine Eingeweide durch Ready Whip ersetzt wurden. Ready Whip ist einfach eine Sprühsahne. Ich wiederhole mich jetzt nicht. Da bin ich über ein Wort gestolpert. Ich habe Kollegen-Bengels gelesen. Nein, das sind College-Bengels. Da wäre ein Bindestrich ganz hilfreich gewesen. Ngo unterhält sich dann hinterher mit Johnny über Greg. Also, ne, sie waren ja beide bei dieser Veranstaltung. Ngo hält ihn für gefährlich, weshalb er getötet werden sollte. Was natürlich eine sehr krasse Aussage ist. Genau. Ich glaube, er ist gefährlich, sagte Johnny. Ich weiß, dass er gefährlich ist. Er kann natürlich N'Go nicht sagen, ich hatte eine Vision.
Wirklich, bemerkte N'Go?
Ja, ich glaube, Sie wissen es. Ihre Landsleute in New Hampshire betrachten ihn als lustigen Clown. Sie sehen ihn, wie viele Leute auf dieser Welt diesen schwarzen Mann sehen. Idi Amin Dada. Aber Sie nicht.
Nein, sagte Johnny, aber deswegen gleich vorzuschlagen, dass er getötet werden sollte?
Politisch getötet, sagte N'Go lächelnd. Ich schlage nur vor, dass er politisch getötet werden sollte.
Merken.
Genau, getötet, sein Vater, also Johnnys Vater erzählt ihm von seiner neuen Liebe. Johnny erinnert sich an den langen, langsamen Nachmittag mit Sarah. Wir erinnern uns mit Schrecken. Und sagt, es war eine Erinnerung, die er nicht zu häufig heraufbeschwor. Er hatte Angst, wenn er sie zu oft mit dem grellen Licht der Erinnerung aussetzte, würde sie verblassen und ausbleichen, sowie die rötlichen Abzüge, die man von den Schulabschlussfotos hatte. Ja, wir haben hier auch diverse Fotos in so einem, auch in so einem großen Rahmen, ganz viele Fotos. Und es ist interessant, also es gibt Fotos aus der gleichen Ära, also die gleich alt sind. Und einige sind so rotstichig, dass man sie als monochrom bezeichnen könnte. Er fängt also an, weil er ja weiß, was für eine Bedrohung Stilson für die ganze Welt ist, fängt er an, Stilson zu stalken, Zeitungsausschnitte zu sammeln, so Notizbücher anzulegen. Er recherchiert eben viel, wodurch wir auch noch mehr über das bisherige Leben von Greg Stilson erfahren. Wir hatten ja immer nur so kleine Punkte. Das N-Wort wird benutzt, kann man in so einem Buch von damals nicht anders erwarten. Dann wird ein Hui Long erwähnt, der so in seiner Art und in seiner Lebensgeschichte, also es ist eine reale Person, Hui Long, und das könnte auch wieder so ein bisschen das Vorbild für die Figur des Greg Stilson sein. Bei der Hochzeit seines Vaters unterhält Johnny sich mit dem Vater der Braut, der ist natürlich schon sehr alt, der ist fast blind, hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft, sein Sohn ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Und Johnny versucht möglichst vielen Leuten so diese klassische Zeitreise-Hitler-Töten-Frage zu stellen. Also, ne, stellen wir vor, sie könnten mit der Zeitmaschine und würden sie dann Hitler töten? Und dann ist es sehr beeindruckend. Jetzt habe ich was übersprungen. Nein, ich habe nichts übersprungen. Ich muss so richtig blättern. Nur angenommen, sie könnten in eine Zeitmaschine springen und sich in das Jahr 1932 zurückversetzen, nach Deutschland. Weiter angenommen, dass sie Hitler begegnen, würden sie ihn töten oder am Leben lassen? Die dunklen Brillengläser des alten Mannes wandten sich Johnnys Gesicht zu. Jetzt kam sich Johnny plötzlich gar nicht mehr beschwipst oder schlagfertig oder listig vor. Alles schien davon abzuhängen, was dieser alte Mann zu sagen hatte. Ist das ein Witz, Junge? Nein, kein Witz. Hector Markstone nahm eine Hand vom Knopf seines Stockes weg. Er steckte sie in die Tasche seiner Hose und suchte dort scheinbar eine Ewigkeit herum. Schließlich zog er sie wieder heraus. Er hielt ein perlmuttbesetztes Taschenmesser in ihr, das im Laufe der Jahre so weich und glatt wie Elfenbein geworden war. Nun kam die andere Hand ins Spiel und klappte die Klinge des Taschenmessers mit der sorgfältigen Behutsamkeit der Arthritis auf. Im Licht des Saals schimmerte sie voll teuflischer Boshaftigkeit. Ein Messer, das 1917 nach Frankreich gereist war, mit einem Jungen, der Teil einer jungen Armee und bereit gewesen war, den schmutzigen Hunden daran zu hindern, Babys mit Bajonetten aufzuspießen und Nonnen zu vergewaltigen und gleichzeitig den Franzmännern noch die eine oder andere Lektion beizubringen. Und die Jungs waren mit Maschinengewehrfeuer empfangen worden, die Jungs hatten Durchfall und tödliche Grippe bekommen, die Jungs hatten Senfgas und Phosgengas eingeatmet. Die Jungs waren aus dem Wald von Belleau herausgekommen wie verängstigte Vogelscheuchen, die das Antlitz von Lord Satan persönlich gesehen hatten. Und wie sich herausgestellt hatte, war alles umsonst gewesen, alles hatte noch einmal wiederholt werden müssen.
»Sehen Sie das?« fragte Markstone leise.
»Ja«, hauchte Johnny.
»Das hier würde ich diesen schwarzen, verlogenen Mörder ins Herz stoßen«, sagte Markstone. »Ich würde sie so weit hineintreiben wie möglich«, und dann würde ich sie herumdrehen. Er drehte das Messer langsam mit der Hand herum, erst im Uhrzeigersinn, dann entgegengesetzt. Er lächelte und zeigte babyglattes Zahnfleisch und einen wackeligen gelben Zahn. Aber vorher, sagte er, würde ich sie in Rattengift tauchen.
Und das ist das, sage ich mal, Talent von Stephen King, finde ich. Also das sind so diese Sachen, wo ich sage, so diese Beschreibung, diese quasi Zeitreise, ins Jahr 1917, die er da mal so kurz einbaut. Ja, wo er, finde ich, so ein bisschen Kriegskritik, kann man das so nennen, ja, wie so ein Antikriegsfilm da noch einbaut, das fand ich sehr beeindruckend. Genau. Ja, Chuck hat mittlerweile Spaß am Lesen und das beschreibt, diesen Spaß am Lesen beschreibt Johnny dann wieder sehr interessant. Wie ein Jüngling, der gerade von einer älteren Frau in die Freuden des Sex eingeführt worden ist, konnte er jetzt nicht mehr genug davon bekommen. Da musste ich natürlich an den Film Die Reifeprüfung denken. Ja, und dann schafft Chuck eben, weil er jetzt ja von Johnny entsprechend ja geschult worden ist, schafft den Schulabschluss. Dann umarmt er Johnny, ne, so in dieser Freude. Und das ist dann wieder so eine dieser Berührungen, die wieder eine Vision auslösen. Und Johnny sieht, dass ein Lokal wegen eines fehlenden Blitzableiters abbrennen wird und viele Menschen, auch Chuck, durch das Feuer sterben werden. Stellt sich dann raus, den Ort, den er sieht, den er halt nur beschreiben kann oder auch namentlich nennen kann, den er vorher nicht, von dessen Existenz er vorher nicht wusste, in dem Lokal soll halt die große Schulabschlussparty stattfinden. Und dann ergibt wieder etwas Sinn, was 20.000 Seiten vorher passiert ist, da wurde erzählt, wie ein Blitzableitervertreter in dieses Lokal geht, eigentlich nur ein Bier trinken will, dann doch einen Blitzableiter verkaufen will und der Händler den ablehnt. Und sie fahren dann zu diesem Lokal hin, der behauptet, er hat einen Blitzableiter. Als sie gehen, sehen sie, das ist gelogen, er hat keinen Blitzableiter. Und der Vater von Chuck richtet dann eine alternative Schulabschlussparty aus, weil er halt schon seinem Sohn, und sein Sohn glaubt halt auch an die Vision von Johnny und Roger nicht so wirklich, aber ja. Und dann findet halt bei den Chartmans oder wie sie heißen, zu Hause eine alternative Schulabschlussparty statt. Ja, und Johnny behält natürlich recht und viele KlassenkameradInnen von Chuck sterben. Und Roger, der vorher halt nicht wirklich geglaubt hat, dass Johnny diese Vision hatte oder dass diese Vision wahr wird, der bereut es dann, nicht alle gerettet zu haben. Also offensichtlich ist kurz danach, weil er ja auch seine Arbeit erfüllt hat, hat Johnny sich verabschiedet von denen und ist jetzt woanders und es geht dann wieder, wir lesen dann wieder Briefe, wo Roger eben ihm schreibt und sagt, wie sehr es er damit kämpft, dass er nicht alle, er hätte alle retten können, er hätte dem Lokalbesitzer die ganzen Kosten, die ganzen Auslagen, alles, der hätte dem so viel Geld geben können, dass der sagt, Laden geschlossen. Und dann wären halt alle bei dem zu Hause gewesen. Ne? Er will Johnny mit Geld belohnen. Der will es erst nicht annehmen. Roger bezahlt dann auch die Krankenhausrechnung. Also das Thema ist dann auch erledigt. Das erfahren wir alles über Briefe. Aber sowas hatte ich ja erwähnt, gab es vorher schon. Die Band The Ramones wird erwähnt. Und die Band The Ramones kenne ich eigentlich nur wegen eines einzigen Liedes. Und das ist das Lied Pet Sematary, was zum Film Friedhof der Kuscheltiere im Englischen Pet Sematary sie rausgebracht haben. Das wusste wahrscheinlich Stephen King, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, dann März 1978, der FBI-Agent, der damals Johnny zusammen mit dem Polizeichef so quasi verhört hat, wissen wollte, ne, weil der war offensichtlich dem Stilson schon so ein bisschen auf der Spur. Der wird getötet, der wird ermordet. Im Herbst 1978 hat Greg Stilson dann erst mittlerweile zu nationaler Bekanntheit gebracht. Es wird dann einmal kühl bleiben geschrieben, obwohl es eigentlich eher cool bleiben sein müsste. Ja, und Johnny philosophiert so in Gedanken für sich selber, wann und wie er Stilson aufhalten könnte. Und für ihn ist eigentlich klar, die einzige sichere Methode ist, ihn zu erschießen. So nach dem Motto, alle anderen Sachen, meint er, würden nicht funktionieren, wenn er wirklich sicher gehen will, dass diese Vision niemals eintritt, die er hatte. Die ja nur so abstrakt Weltuntergang ist, dann muss er ihn töten. Und er besorgt sich dann... Nee, falsche Reihenfolge. Ja, Stilson ist dann im Amt, ich weiß gar nicht, in welchem Amt er mittlerweile ist, Abgeordneter, glaube ich, wird dann gesagt, ja, es erinnert an Barry Goldwater. Verlinke ich euch auch ein paar Sachen. Barry Goldwater war auch einer. Es gab den Civil Rights Act von 1964, also ne, den ja, sozusagen gleiche Rechte für alle. Und Barry Goldwater war also jemand, der eigentlich sich darüber hinwegsetzen wollte, der meinte, das sollen die Bundesstaaten für sich regeln. Und das ist so auch wahrscheinlich das Wahlkampfthema von Greg Stilson, der jetzt wirklich auf dem Weg schon so Richtung Präsident ist. Dann ist Anfang 1978, Johnny glaubt, er hat noch Zeit, was aber nicht stimmt. Der Leser erfährt aber noch nicht, warum er keine Zeit mehr hat. Also muss er jetzt wirklich doch handeln. Er kann es nicht mehr auf die lange Bank schieben. Dann ändert sich auch ein bisschen der Erzählstil. Es wird so ein bisschen mehr so Berichterstattung. So, Johnny kauft ein Gewehr, eine große Aktentasche, um das Gewehr unauffällig zu transportieren. Zerlegt wahrscheinlich und ein Zugticket. Und am Zielort geht er dann erstmal in eine Bar, um mit dem Wirt über Stilson zu plaudern. Und jetzt muss ich gucken. Ach so, 513. Ich bin schon wieder zu weit. Wieso ist da? Da ist ein Lesezeichen. Genau, O'Donnell heißt der Wind. O'Donnell kam zurück und wischte sich die Hände an der Schürze ab. Tammy Wynette war fertig. Sie wurde abgelöst von Red Sereen, die einen CB-Aufruf für ihren Teddybär hatte. Und ich so, bitte was? Also Tammy Wynette kennt man vielleicht, die hat mal, das ist eine Country-Sängerin, die im fortgeschrittenen Alter nochmal einen Hit hatte mit, ich glaube, The KLF hießen die, haben die so gemeinsames Projekt gemacht. Red Sereen, die einen CB-Aufruf für ihren Teddybär hatte. Nun bin ich ja schon etwas älter. Und als ich ein Kind war, lief im Radio das Lied irgendwie Teddybär, Funkruf für Teddybär irgendwas. Ich habe das alles rausgesucht, habe ich mir nicht alles notiert. Und ich dachte, reden die vielleicht von der Originalversion, weil CB-Aufruf für einen Teddybär, Red Sereen, ja, jetzt kommt's, Red Sereen, oder wie das ausgeschrieben wird, ist ein Mann. Und hier steht Red Sereen die. CB-Aufruf, es ist ein CB-Aufruf gibt es nicht, also es ist ein Funkspruch. CB-Funk gab es zu der Zeit. Und ja, Teddybär, ich verlinke euch Red Sereen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das war ein Country-Sänger, das Lied ist mehr so Sprechgesang und gibt's halt auch in der deutschen Version von Johnny Hill. Und kurz bevor Johnny zur Tat schreitet, schreibt er Abschiedsbriefe. Die Krankenhausrechnungen waren bezahlt, aber dies würde eine neue Rechnung ganz besonderer Art hinterlassen und sein Vater würde sie zu begleichen haben. Er und seine Frau würden viele Tage lang im Scheinwerferlicht seiner reflektierten Berühmtheit stehen. Sie würden mit hasserfüllter Post überflutet werden. Alle, die er gekannt hatte, würden interviewt werden. Die Chatworths, Sam Wasek, Sheriff George Bannerman, Sarah? Nun, so weit würden sie vielleicht nicht zurückgehen. Es war ja nicht so, dass er vorhatte, den Präsidenten zu erschießen. Noch nicht. Manche Leute haben Angst, es offen auszusprechen, aber ich nicht. Ich sage es ganz laut und deutlich. Greg Stilson wird eines Tages Präsident werden. Also das war schon mal ein Teil seiner Vision, der wird Präsident werden und mit der Macht des Präsidenten wird er dann was ganz Schreckliches tun. Ja, und dann kommt das große Finale. Alles ergibt Sinn, inklusive dieses blauen Filters mit gelben Streifen, den seine Vision hatte. Er hat Stilson politisch getötet, so wie Ngo es vorgeschlagen hatte, auch wenn seine Absicht war, ihn physikalisch zu töten oder de facto zu töten. Er stirbt dann im Kugelhagel der Leibwächter. Ne, während er Stilson nicht trifft, treffen die ihn. Mittlerweile, das sind immer noch dieselben Typen wie damals, immer noch die Nazi-Rocker, aber jetzt nicht mehr im Nazi, also nicht mehr im Rocker-Outfit auf Motorrädern, sondern halt in Übermänteln, also, ne? Wenn ihr genau wissen wollt, wie er das schafft, ihn politisch zu töten, aber nicht physikalisch zu töten und was ist mit dem blauen Filter mit gelben Streifen, müsst ihr dann doch das Buch lesen oder den Film gucken. Im Film ist es übrigens so, jetzt muss ich nochmal das gucken. Seine Vision, habe ich das hier gar nicht? Weil es ist so, Johnny liegt im Sterben, Stilson kommt nochmal zu ihm, er hat ihn ja nicht getötet, und sie berühren sich nochmal und in dem Moment hat Johnny seine letzte Vision, kurz bevor er stirbt, hat er die Vision und sieht in dieser Vision, dass Stilson nicht die Welt untergehen lassen wird. In der Verfilmung weiß ich, wie sie es gemacht haben. In der Verfilmung ist es so, bei der ersten Vision sieht er irgendwie, wie Stilson den roten Knopf, also den Knopf drückt für die Atombombe. Nach dem Motto, er löst den Dritten Weltkrieg mit Atombomben aus. Und als er ihn dann nicht getötet hat, aber nochmal berührt, sieht er, wie Stilson sich selber eine Kugel im Kopf jagt. So explizit wird hier das nicht gesagt. Es ist nur klar, in der letzten Vision, die Johnny hat, er ist politisch getötet. Er wird nicht Präsident, er wird nicht die Welt ins Unglück stoßen. Ja, und der dritte Teil heißt dann Notizen aus der toten Zone. Es ist quasi auch Epilog. Es sind wieder Briefe, nämlich die Briefe, die er an seinen Vater und an Sarah geschrieben hat, die können wir dann lesen. Der Brief an seinen Vater wird immer wieder unterbrochen durch irgendwelche Vernehmungsprotokolle. Da tagt irgendwie irgendein Ausschuss tagt und vernimmt dann verschiedene Leute, die eben, ne, damit mit dem, also man versucht das dann irgendwie aufzuklären, was ist denn da passiert und wieso hat der Johnny Smith, der ja schon bekannte Person, wieso hat der versucht, Stilson zu erschießen? Warum? Ne? Was sollte das? Und das versuchen sie halt rauszufinden. Und in dem Brief an seinem Vater, da schreibt Johnny, sollte Stilson Präsident werden, würde er am Ende einen Atomkrieg unvorstellbaren Ausmaßes entfesseln. Ich glaube, dass der auslösende Faktor für diesen Krieg irgendwo in Südafrika sein wird. Und ich glaube weiter, dass er in diesem kurzen, blutigen Krieg nicht nur 2 oder 3 Nationen Bomben werfen werden, sondern vielleicht 20 oder mehr plus Terroristengruppen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so viele Länder zu der Zeit gab, die eine Atomwaffe hatten, aber ist auch egal. Aber wie gesagt, da in diesem Buch, und das haben sie im Film auch visualisiert, als er seine Vision hat, sieht man Atomkrieg. Und wie gesagt, dann hat er die Vision, wo ihm klar wird, er hat ihn unschädlich gemacht, ohne ihn zu töten. Genau. Dann wird ein Arzt bei dieser Vernehmung, bei diesem komischen Ausschuss, Sitzung des Ausschusses, die das alles irgendwie aufklären sollen, wird auch ein Arzt befragt. Und dieser Arzt erzählt dann halt, dass Johnny zu ihm kam, Anfang Dezember 1978. Und über Kopfschmerzen und alles Mögliche und was weiß ich klagte und dass sie dann entdeckt haben, dass da in dem Teil des Gehirns, wo man eben diese tote Zone vermutete, oder ich glaube, dass da ein Tumor war, der auch nicht, ne, geheilt werden, also behandelt werden kann. Oder er nicht wollte, dass er behandelt wird. Und das war der Punkt, weshalb er sagte, so, ich muss jetzt aktiv werden, sonst schaltet mich der Tumor aus und dann kann ich es nicht mehr verhindern. Und er ist halt so altruistisch und sagt, ist mir dann ja auch egal, ich bin tot, sondern nö. Und dieser Arzt sagt dann zum Schluss, und deswegen nenne ich den Untertitel dieser Folge Gabe oder Fluch. Und der Doktor ist eigentlich fertig und dann sagt der Doktor, darf ich noch was sagen zu diesem Ausschussvorsitzenden? Natürlich. Falls er unter einem solchen Fluch litt, ja, ich würde es einen Fluch nennen, dann hoffe ich, dass Gott mit der gequälten Seele dieses Mannes Erbarmen haben wird. Und wie gesagt, aus der Sicht des Arztes war es ein Fluch, aus der Sicht der Mutter eine Gabe. Ja, der Brief an Sarah wird auch unterbrochen, nämlich davon, wie sie das Grab von Johnny besucht. Und da sagt sie sozusagen, steht sie am Grab und sagt, oder ich lese es vor. Es ist nicht fair, rief sie in die Stille. Der Bowdens und Marstons und Pillsburys, die nicht mehr und nicht weniger tun konnten, als zu bestätigen, das Leben vergeht schnell und Tod ist Tod. Oh Gott, nicht fair. Da berührte sie eine Hand im Nacken. Und dann geht der Brief weiter und dann kommt irgendwann, nein, es hat sie sich nur eingebildet. Und ich weiß genau, dass dieses Es ist nicht fair, als ich damals, wann auch immer das war, als ich das gelesen habe, hätte ich beinahe geheult, weil das damals mich so bewegt hat, dieses Es ist nicht fair. Ne? Es war eigentlich, ja, wie gesagt, sie hatten ganz andere Pläne. Und dann kam dieser Unfall dazwischen, den sie, ja, wo sie sagen kann, hätte ich diesen Hotdog nicht gegessen, aber man kann fragen, war es wirklich der Hotdog, was ihr so übel war, oder war es halt diese, dass Johnny da diese am Glücksrad diese Glückssträhne hatte. Es war ja keine Glückssträhne, es war halt seine Gabe, die sich da angebrochen hat. Ja, Fazit, was habe ich hier? Diesen berühmten Spruch aus Spider-Man, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Ne, seine Mutter hat gesagt, hier, du hast eine Gabe, du musst sie nutzen. Ja. Und er hätte eben sagen können, ja gut, dann interessiert, ne, als er die Diagnose hatte, hätte er ja auch sagen können, ja gut, dann kriege ich das ja eh nicht mit. Aber er sah sich in der Verantwortung, das zu verhindern, was die Vision ihm gezeigt hat. Ne? Ja, und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Ausblick kann ich euch bieten. Es kommen die beiden Gwendy-Bücher. Ne? Ich habe ja gesagt, diese Trilogie, das erste Buch habe ich hier schon vorgestellt. Das zweite Buch kann ich theoretisch morgen, nein, werde ich nicht machen, aber kann ich sehr zeitnah die nächste Folge aufnehmen. Und die übernächste Folge, wo ist denn das andere Gwendy-Buch, warte ich, bis die Folge, die entsprechende Folge von König Bube Dame Gast erschienen. Es ist jetzt ein bisschen Stephen King-lastig. Ja, ist so. Dann kommen ganz andere Sachen. Dann kommen die vier Bücher, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Oh, hab ich jetzt gespoilert? Ja. Ja, wie gesagt, man hat es vielleicht gemerkt, das Buch hat mich irgendwie doch wieder, hat mich sehr bewegt, hat mich so, ja, an vergangene Zeiten erinnert, auch wenn ich nicht genau weiß, wann diese Zeiten waren. Ja, das war's jetzt aber wirklich. Und deswegen verabschiede ich mich mit dem üblichen Tschüss.